Der 1. FC Heidenheim hat ein Problem, denn sowohl Hoffenheim als auch St. Pauli, als auch Union, als auch der FC Augsburg, alle vier Teams haben gewonnen und Heidenheim nicht. Und von hinten, da pirscht sich so langsam der VfL Bochum ran mit einem sensationellen 3:3 nach 0:3 Rückstand. Wir blicken heute auf den Tabellenkeller, alles was sich getan hat am 18. Spieltag und wir tun das mit Miriam Scheel und Martin Rafelt jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ich mag an mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Immer schön, wenn ein Intro im ersten Versuch funktioniert. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, eine tolle Runde hier zu haben. Miriam Scheel ist mal wieder da. Hallo Miriam.
Hi.
Schön, dass du hier bist. Und er hat schon sein Dozenten-Outfit an, denn ihr könnt mal wieder bald bei ihm die Academy besuchen, die Spielverlagerung Academy, nämlich Martin Rafelt. Servus, Martin.
Servus, freut mich sehr.
Hast du gesehen, wie unsere letzte Hinrundenbilanz, wie die abgegangen ist bei YouTube? Keiner weiß warum.
Ja, ist er?
Waren so 40.000 Klicks oder was?
Ja, ja. Ja, das geil. 44 ist ja meine alte Zahl.
Ist das so? War das immer deine Rückennummer oder wie?
Nee, das war, das wäre jetzt ein Deep Dive, aber ist meine Glückszahl sozusagen.
Okay, Miriam, was war deine Rückennummer, die du immer hattest?
Am liebsten die 5.
Ah, stark, Franz Beckenbauer. Sehr, sehr gut.
Bei mir war es tatsächlich häufig die 4 auch. Auch unter anderem deshalb.
Mhm. Ich wollte immer die 7, obwohl ich nie gespielt habe wie ein 7er. Aber einfach, 7 ist einfach eine coole Zahl. Aber gut, ich war ja Zeit meines Lebens Libero. Aber das sind andere Themen. Martin, man kann, das war ja gar kein Witz, was ich gesagt habe, man kann dich ja tatsächlich als Dozent haben. Was erwartet einen da denn und wann?
Genau. Wir machen natürlich immer viele schöne Seminare, die sich meistens eher an Trainer und Leute, die sehr tief in der Materie drin sind, wenden in der Spielverlagerung Academy. Aber jetzt gerade anstehend in 2 Wochen fangen wir an mit einem Seminar über Fußball reden, wo es darüber geht, wie man auch, wenn man nicht ganz so tief drin ist, wie man so interessante Winkel finden kann, übers Spiel auch an sich zu reden und nicht nur so ums Drumherum. Was dann, glaube ich, auch indirekterweise sehr viel coole Einblicke darin vermitteln wird, wie man so aufs Spiel gucken kann auch überhaupt. Ich glaube, das ist gerade für viele Rasenfunkhörer, ist das, glaube ich, ein echt cooles Ding und ist so ein bisschen Herzensprojekt von mir, weil ich so das Gefühl habe, das fehlt in der Fußballkultur so ein bisschen, dass so man etablierte Dinge hat, über die man reden kann, wenn man über ein Spiel wirklich reden will und nicht nur über Schiedsrichterentscheidungen.
Hä, aber es gibt doch viele etablierte Dinge, über die man reden kann. Wer es mehr will, wer mehr Zweikämpfe gewonnen hat, wie die Mentalität der Spieler ist, wer mehr läuft. Ist doch alles irgendwas. Ja. Aber gut, sollte es noch mehr geben,
ich würde die Liste dann gerne ausbauen.
Okay, und ich will dann die TeilnehmerInnenliste, die sind dann alle potenzielle Gäste für den Rasenfunk. Genau, stimmt. All die Dudes, die mir immer so selbstbewusst Nachrichten schreiben, dass sie ja auch viel Fußball gucken mit ihren Kumpels und deswegen in den Rasenfunk wollen, geht doch alle erst zu Martin ins Seminar. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch wirklich gerne mal hier anklopfen. Also noch ein zweites Mal. Sehr schön. Also ich werde natürlich alles verlinken, wo man die Spielverlagerung Academy findet. Und das klingt ja wirklich sehr, sehr interessant. Graf, und interessant war auch dieser 18. Spieltag. Es hat sich einiges getan. Und ich habe es ja schon angekündigt, vor allem im unteren Segment der Tabelle hat sich so einiges getan. Deswegen wollen wir auch mit dem Blick nach unten beginnen. Wir starten beim Spiel zwischen Union und Mainz. Das fand am heutigen Sonntag statt. Wir nehmen am Sonntag, den 19. Januar auf. Und tatsächlich konnte Union unter Steffen Baumgart mit einer, Achtung, Fünferkette, damit hätten wir alle nicht gerechnet, konnte gewinnen. Endlich der erste Sieg unter Baumgart. Und es ging schon in der ersten Minute ganz fantastisch los. Der Costa spielt einen fürchterlichen Fehlpass in den Fuß von Hollerbach. Der geht aufs Tor zu und trifft zum 1:0. Er hatte Cassie als Anspielstation auf dem Flügel, also da Costa, nicht Hollerbach. Aber spielt den riskanteren Pass und wird dafür bestraft. Allerdings kann Mainz 05 schon nach 4 Minuten ausgleichen. Cassie flankt vom linken Flügel nach innen und findet Lee. Der nimmt den Ball an und wird von Kemmlein getroffen. Es gibt Strafstoß. Florian Exner, der Schiedsrichter, Schiedsrichter stand perfekt, um das zu bewerten. Amiri tritt an und trifft zum 1:1. Dann pariert Zentner klasse gegen Late und Jordan. Sieb läuft nach einem Ausrutscher von Duki allein auf Schwolo zu, schießt aber vorbei. Und was passiert? Oft nach solchen Szenen, genau, der Gegner erzielt ein Tor. In dem Fall Union. In der 23. Minute nimmt Hollerbach im Strafraum nach einer Flanke von links den Ball an und wird von Chor zu Fall gebracht. Florian Exner braucht lange für seine Entscheidung, gibt dann aber korrekterweise Strafstoß. Noch während die Szene läuft, reklamiert übrigens Zentner schon, das war sehr schön in der einen Hintertorkamera zu sehen, es sei kein Foul gewesen. Naja, Sko tritt an und verwandelt zum 2:1 und das ist tatsächlich schon der Endstand. Später muss Chor noch einen Lupfer von Hollerbach vor der Linie klären. Der im Spiel hätte er wegen Abseits nicht gezählt, aber wahrscheinlich wäre das zurückgenommen worden. Aber ansonsten, Martin, haben eigentlich dann die großen Chancen gefehlt. Und das war, glaube ich, das Erstaunlichste an diesem Spiel, dass Mainz 05, obwohl man ja ab der 23. Minute noch jede Menge Spielzeit hatte, es eigentlich kaum geschafft hat, Chancen sich herauszuspielen. Warum denn?
Ja, das war ein klassisches Unionsspiel, ne? Wurde im Kommentar auch schon dann viel drauf eingegangen, dass es sehr erinnert hat an die besten Zeiten von Union vor 2 Jahren oder Saisonbeginn, wo es einfach sehr, sehr, sehr schwer ist, gegen Union Tor zu schießen, weil sie defensiv sehr, sehr viel richtig machen. Und jetzt hatten sie, ja, man hatte schon das Gefühl, da war eine neue Energie drin. Ne? Sind wirklich, vor allem im Mittelfeldzentrum, waren sie schon sehr, sehr präsent und waren unfassbar häufig in Zweikämpfen drinne und haben gefühlt von denen auch sehr viele gewonnen. Ich finde es gut, dass wir mit dem Spiel anfangen, weil das war so ein bisschen, ich kann direkt meine Spieltagsthese vorausschicken, die nämlich ist, es war ein super zweikampflastiger Spieltag. Ich hatte bei ultra vielen Spielen das Gefühl, dass es taktisch sehr ausgeglichen war und es dann im Endeffekt irgendwie darum ging, wer in bestimmten Mittelfeldduellen besser war oder wer sich dann in der letzten Linie durchsetzen konnte oder welcher Mittelstürmer irgendwie die Bälle ein bisschen besser halten konnte. Und sowas dann in dem Spiel auch, dass Union da in den Mittelfeld-Zweikämpfen vor allem extrem präsent war. Und ja, es war ein bisschen dann vor allem in die zweite Halbzeit hinein. Ich hatte gedacht, dass Union vielleicht ein bisschen in den Kräften nachlässt, aber es war ein Musterbeispiel für den Schneid abkaufen. So, Mainz ist immer schlechter in dieses Spiel reingekommen, ist immer mehr rausgekommen aus diesem Spiel.
Aber woran, also klar hat natürlich da Union viel gut gemacht, und du hast ja auch das Mittelfeld schon angesprochen, aber dennoch müsste ja rein theoretisch Mainz 05 schon Mittel haben, da reinzukommen in so eine Partie. Nach dem Spiel hat Nadim Amiri gesagt, naja, Jonathan Burkhardt, der fehlt uns schon brutal. 45% aller Tore von Mainz 05 in dieser Saison kamen von Burkhardt. Ist es echt das Fehlen von einem Zielstürmer im Strafraum gewesen? War es vielleicht zu flankenlastig, das ganze Spiel? Oder woran lag es denn deiner Meinung nach dann jetzt aus Sicht von Mainz 05?
Erstmal ist es natürlich immer gegen ein gut gespieltes 5-3-2 nicht so einfach, massig Chancen rauszuspielen. Und dann ist ja Mainz zwar besser besetzt in puncto Kreativspielern, als man das vielleicht in der Vergangenheit schon hatte, aber natürlich jetzt auch nicht überragend. Und dann hatten sie, glaube ich, das Spiel ging durch so ein paar verschiedene Phasen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben sie es noch am besten gemacht. Da waren sie eigentlich schon relativ häufig doch in gefährlichen Räumen. Da hat Sieb schon in Ansätzen ein ganz gutes Spiel gemacht, aber da hat dann die letzte Durchschlagskraft beziehungsweise dann der Abschluss einmal gefehlt. Und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, versucht zu variieren, hatten eine Phase, wo sie sehr, sehr breit gespielt haben und sehr wenig Zentrumspräsenz hatten, was, glaube ich, nicht so eine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob da der Gedanke war, dass man sagt, okay, 5-3-2 kann die Breite nicht so gut abdecken und wir versuchen, über den Flügel zu kommen oder so. Aber da waren sie dann im Zentrum ein bisschen offen und haben Kontrolle verloren. Und dann gab es Phasen, wo sie sehr, sehr viel dann mit den Zehnern nach außen gefallen sind. Nebel vor allem, aber Lee auch, haben sich dann immer wieder an der Seite den Ball abgeholt, versucht von der Seite anzutreiben, aber da hat dann auch die Spielfortsetzung war dann nicht da, so, das ist ein ganz gutes Mittel gegen 5-3-2, weil das 5-3-2 relativ schwer darauf reagieren kann, ohne das Zentrum aufzumachen, und meistens kriegst du einen Zehner angespielt und hast dann so eine Dreifachüberladung an der Seite, kannst anfangen horizontal reinzuspielen in den Block, aber du hast erstmal eine gute Startposition, aber der weitere Spielverlauf war dann bei Mainz nicht da. Es war häufig, dass die Verlagerung hinten lang kam, und generell hatte ich bei Mainz dann mit zunehmendem Spiel den Eindruck, dass einfach immer weniger Aktivität von vorne kam, so alle Offensivspieler nicht so permanent aktiv gewesen sind ja. und es immer vorhersehbarer wurde für Union.
Und Union hat das halt dann einfach sehr routiniert auch verteidigen können. Also deswegen Mainz nur 5 in der zweiten Hälfte, nur 4 Schüsse, Expected Goals Wert 0,18. Union jetzt nicht so wirklich viel besser, ein Schuss, 0,06 Expected Goals. Also es war eher ereignisarm, ich denke, so kann man es formulieren. Aber vor allem, wenn du danach dann das Spiel gesehen hast, über das wir gleich noch sprechen werden, nämlich Werder Bremen gegen den FC Augsburg, und du gesehen hast, wie eben Werder zum Beispiel rotiert hat, von den Flügeln kommend, wie viel Bewegung da war, wie oft da auch Spieler außerhalb ihrer Position waren, und es waren nicht nur die Zehner, ja, es sind deutlichen Unterschied zu Mainz gemerkt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, war, ich glaube, das kann eigentlich nicht der Plan gewesen sein, aber sie sind kaum hinter die Kette gekommen. Also vor allem Philipp Mwene ist eigentlich immer nach innen gezogen und hat mit rechts dann mit Schnitt zum Tor geflankt und ist eigentlich nie an die Grundlinie gegangen. Bei Cassie und der rechten Seite war es ein bisschen besser. Später, als dann auch Widmer kam, der hat das so ganz klassisch gespielt, der hat aber auch eigentlich sofort die Flanke genommen, wenn er konnte. Und ich glaube, damit hat sich Mainz 05 auch keinen Gefallen getan, weil du dann eben zu selten zu dieser Art von Hereingabe gekommen bist, wo du halt von der Grundlinie dann flach in den Rückraum oder an den ersten Pfosten am Fünfereck flanken oder passen kannst. Was sich da halt dann einfach ein bisschen anders verteidigt als so eine Flanke, die in der Luft ist, einen leichten Schnitt hat und die du rausköpfen kannst, weil das macht halt Union sehr, sehr, sehr gut. Und das hat mich gewundert, weil es haben schon so viele Teams gegen Mainz 05 so gespielt und haben es nicht hingekriegt. Und irgendwie hat Mainz eigentlich dieselbe Taktik jetzt gegen Union probiert und hat es auch nicht hingekriegt.
Ja, fehlen vielleicht doch ein bisschen die Kandidaten dafür. Ne? Da fehlt dann Burkhardt, glaube ich, wirklich. Ja, Viper ist da ein sehr, sehr interessanter Spieler dafür. Ja. Der gibt sehr, sehr gut tief, hat gute Bewegungen vorne drin. Der hat da 2, 3 Situationen, wo man dann gemerkt hat, da fehlt noch ein bisschen die koordinative Schärfe für das Niveau, um sich dann entsprechend durchzusetzen. Da hat, glaube ich, eine Szene, wo er so kurz vorm ersten Pfosten dann den Ball so in den Fuß kriegt und am Gegenspieler vorbeigehen will und dann das ein bisschen zu langsam ist. Mhm.
Und auf der anderen Seite, Union, ist da jetzt dann wieder alles gut? Also ich habe gerade erst einen Union-Schwerpunkt aufgenommen, den möchte ich auch allen Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. Ich habe mit Sebastian vom Textilvergehen gesprochen und ich persönlich habe einige Mythen über Union aufgeräumt bekommen, unter anderem wie planvoll man eigentlich ist in der sportlichen Ausrichtung generell und so. Spoiler, so arg viel Plan gab es eigentlich vor Urs Fischer gar nicht bei Union, deswegen ist es vielleicht gar nicht so viel schlechter geworden jetzt danach, aber hört den Schwerpunkt dazu nochmal an. Aber was ist denn zu Union zu sagen, jetzt neben der Tatsache, dass wir jetzt endlich wieder die Fünferkette gesehen haben, die es anscheinend einfach braucht bei diesem Kader?
Ein bisschen eine neue Energie im Vorwärtsspiel. Das Nachsetzen auf die zweiten Bälle und so hat sich schon heftiger angefühlt, wobei das natürlich jetzt gibt's keine taktische Änderung, ne? Das ist nur wahrscheinlich so ein bisschen, wie man trainiert oder wie Baumgart aufheizt oder was Baumgart mitgibt, wie man nachsetzen soll und wie man die Bälle auch vorne reinspielt. Ein Punkt war natürlich Siba Chao, immer wenn ich den sehe, verstehe ich nicht, warum der nicht einfach ein etablierter Top-Stürmer in der Bundesliga ist. Ich finde den so stark und auch in dem Spiel wieder, wie der teilweise Bälle festmacht, ist schon crazy. So. Und
wie viele Tore hat er denn geschossen, wenn du ihn gesehen hast, so zuletzt? Lass mich raten, es waren nicht so viele und ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage.
Ehrlich gesagt sind es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wenn ich ihn gesehen habe, hat er tatsächlich ganz gut getroffen.
Also in dieser Saison kann es noch nicht gewesen sein, denn da ist er noch torlos.
Nee. Aber hat er diese Saison viel gespielt bis jetzt?
Na, 9 Spiele, also zuletzt.
800 Minuten, na stimmt. Ja, stimmt, das ist wenig.
Aber ich wollte gar nicht so reingrätschen. Also quasi die Schärfe auf zweite Bälle im Anlaufen, das ist mir auch aufgefallen bei Schäfer zum Beispiel, dass der, also es war ja so ein Mix, in der ersten Hälfte war es ja fast eher noch ein 5-4-1, zweite Hälfte dann eher 5-3-2, ist ja erstmal auch egal, weil es erstmal nur Zahlen sind. Wichtig war aber, dass Schäfer wirklich immer genau darauf geachtet hat, wann muss ich jetzt Druck machen, weil der Ball quasi zu dem Innenverteidiger kommt, der auf meiner Seite ist. Und da fand ich auch, dass da einfach viel Zug hinter war und ein bisschen ernüchternd, ehrlicherweise, dass das dann schon reicht, um Mainz 05 so aus dem Spiel zu nehmen, aber hat halt gereicht.
Ja. Ja. Also muss man ja, also Mainz war, also es war ja nicht so, dass das Union drückend überlegen war. Ne? Das muss man auch sagen, dass sie da natürlich ein bisschen anderthalb Tore geschenkt bekommen haben. Also der Elfmeter, würde ich sagen, das war zumindest eine gefährliche Szene. So, auch wenn da, also wenn Korda nicht fault, kann auch was passieren. Aber das erste Tor war natürlich schon ein ziemliches Geschenk. Also war gut angelaufen, gut angesprintet von Hollerbach. Aber der Costa hat ja einfach den Querpass eigentlich zur Verfügung, den er spielen kann. Deswegen ist das da auch ein glücklicher Spielverlauf, wo dann Union sich auch auf die Defensive konzentrieren kann und nicht mehr viel machen muss. Ja, auf jeden Fall haben sie es auf 0-0 gehalten, im Grunde das Spiel, nachdem sie geführt haben.
Mit Leo Querfeld in der Innenverteidigung, das fand ich noch ganz interessant zu sehen, zwischen Leit und Duki, weil Vogt ja gar nicht im Kader war, ist jetzt nur ein Spiel und darf man nicht zu viel von ableiten, aber hat es eigentlich ganz gut gemacht, auch von der gelben Karte, dass ich nicht so wirklich aus der Bahn werfen lassen. Und was ich noch zum 1-2 aus Mainzer Sicht sagen wollte, es war nicht der Tag von Da Costa, denn meiner Meinung nach macht Da Costa auch, also hat zumindest Mitschuld am 1-2, am 1-0 ja sowieso, weil er so tief steht, steht Hollerbach nicht im Abseits. Und deswegen muss Chor nämlich ja in eine komische Bewegung kommen. Chor geht ja quasi auf Hollerbach entgegen, der wiederum vom Tor weggeht und dann musst du halt nur den Kontakt suchen. Also Chor stellt auch den Fuß raus, das war jetzt auch nicht so schlau, will jetzt nicht sagen, das war allein Da Costa, aber ja, da sah er zweimal nicht gut aus und lustigerweise konterkariert das so ein bisschen, was ich im Mainz-Schwerpunkt letzte Woche besprochen habe. Nämlich eben, welche Rolle Da Costa spielt, welche Rolle Stefan Bell spielt in der Innenverteidigung und warum die Defensive eigentlich der heimliche Star von Bo Henriksens Team ist. Aber gut, naja, jetzt nur wegen eines Spiels wird der Schwerpunkt auch nicht unhörbar. Hört ihn euch trotzdem an, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Oliver Heil. Also die beiden Schwerpunktteams haben gleich am ersten Spiel, das wir hier besprechen, gegeneinander gespielt. Für Union, das jetzt mit diesem Sieg auf 20 Punkte springt und damit jetzt eben 6 Punkte Vorsprung auf Heidenheim auf dem Relegationsplatz hat. Für Union geht es jetzt dann zu St. Pauli, die wiederum sind 14., also Union 13. Dann spielt man zu Hause gegen Raber Leipzig und dann wiederum in Hoffenheim, die aktuell 15. sind. Also das ist ein gutes Timing, um jetzt mal den ersten Sieg einzufahren, kann man aus Unioner Sicht sagen. Und Mainz 05 dagegen hat es verpasst, in der Tabelle richtig Druck auf Leipzig zu machen. Mit Rang 6 ist natürlich trotzdem jetzt nichts passiert. 28 Punkte hat Mainz 05, aber man spielt jetzt zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das ist jetzt dann schon ein direktes Duell und ja gut, ich will jetzt gar nicht hier so tun, als ob die Tabellenkonstellation ein Problem wäre für Mainz 05, aber natürlich lag hier etwas auf der Straße und man war nicht in der Lage, es aufzuheben. Und ein bisschen so war es auch im Spiel zwischen Heidenheim und St. Pauli, auch wenn da vielleicht das, was auf der Straße lag, nicht ganz so greifbar war für Heidenheim, denn St. Pauli hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. St. Pauli hat es vor allem mal wieder geschafft, in Heidenheim kaum große Chancen zuzulassen. Und in der 23. Minute fällt dann die Vorentscheidung durch eine Strafstoßentscheidung, die im Kontext des Eintracht-Frankfurt-Spiels gegen Borussia Dortmund ein bisschen absurd war. 23. Minute, Saliakas geht mit einem Doppelpass an Kretzig vorbei und wird von dem leicht an der Schulter gezogen. Er kommt zu Fall und Bastian Dankert zeigt auf den Punkt. Genau die Szene wurde, ich springe im Spiel schon mal voraus, werden wir später sicher nochmal besprechen, beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund eben nicht gepfiffen. Egal, also jetzt für St. Pauli egal, in diesem Spiel tritt dann Johannes Eggestein an und verwandelt zum 1-0. Danach pariert Kevin Müller nochmal super gegen Treu. Weishaupt hat Pech, dass Sens nach Wiederanpfiff seinen Schuss blockt. Und es dauert aber bis zur 87. Minute, bis nochmal etwas Nennenswertes passiert. Und das ist tatsächlich der vermeintliche Ausgleich. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß steckt Kretzig auf Beck, flankt in die Mitte und findet Bräunig, der den Ball über die Linie drückt. Aber Kretzig stand bei der Entstehung im Abseits und deshalb zählt der Treffer nicht. Die Entscheidung dauert sehr lange, 5 Minuten wird das gecheckt oder 4 Minuten. Und nur 17 Sekunden, nachdem dann das Spiel wieder läuft, fällt dann die Entscheidung. Gilavogi bekommt von Afolayan den Ball. Der hatte vorher sich einen zweiten Ball gesichert, nachdem Vassil nur lang nach vorne geschlagen hat. Afolayan zieht gegen Maiker zur Grundlinie, passt flach nach innen und findet dann eben Gilavogi, der den Ball über die Linie drückt. Und das, Miri, war dann die Entscheidung. 2-0 für St. Pauli, die damit Baden-Württemberg-Meister sind, also gegen alle Teams in Baden-Württemberg auswärts gewonnen. Das liegt ihnen ganz offensichtlich, aber daran wird es ja nicht gelegen haben, dass St. Pauli dieses Spiel gewonnen hat, auch wenn es natürlich eine kuriose und schöne Geschichte ist. Also, was waren denn deiner Meinung nach die Gründe für diesen Auswärtssieg?
Ich glaube, dass der Grund am Ende hauptsächlich darin besteht, wie unfassbar diszipliniert und kompakt St. Pauli nach Ballverlust sich verhält, weil das ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, was du auch gesagt hast, dass Heidenheim dann am Ende doch nicht zu wirklich großen oder vielen großen Chancen gekommen ist, obwohl ich finde, dass sie phasenweise sogar mehr fürs Spiel gemacht haben. Aber eben dadurch, dass St. Pauli defensiv so gut stand, auch dann in ihrer Fünferkette gegen den Ball, da können vielleicht andere Mannschaften sich nochmal abgucken, wie man eine richtige Fünferkette spielt. und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil ich finde jetzt nicht, dass St. Pauli, also am Ende war das Spiel vielleicht ein Tor zu hoch. Ich glaube, so 0-1 hätte das Spiel vielleicht ganz gut wieder gespiegelt, weil St. Pauli jetzt auch nicht so unfassbar viel fürs Spiel getan hat, finde ich. Dafür, also zwar ein paar gute Chancen hatte, aber das jetzt auch nicht so war, dass die dass sie wirklich das Spiel dauerhaft unter Kontrolle hatten. Aber ich finde, am Ende war der Sieg schon verdient. Mhm.
Also würde ich auch absolut zustimmen. St. Pauli ja sowieso, die Defensive ist hier wirklich der Star, nicht nur der heimliche Star, die zweitbeste Defensive hinter dem FC Bayern. Deswegen ja auch trotz nur 14 erzielter Tore schon 17 Punkte damit rausgespielt. Und
das wollte ich, ja? da wollte ich noch zu Kreuze kriechen nach dem Hinrundenrückblick, weil ich das nicht auf dem Schirm habe, dass sie so gut sind in der Defensive. Und ich glaube, ich sehe sie jetzt nicht die ganze Zeit und offensichtlich sind sie wirklich in dieser Sauberkeit, wie sie diesen 5-4-1-Block spielen. Das machen sie ja generell sehr kompakt, sehr kleine Abstände, kommen sehr schnell wieder hinter den Ball zurück. Das ist, wenn man es so einmal sieht, nicht so krass beeindruckend, weil es nicht so schwierig, das mal hinzubekommen. Aber ich glaube, wie sie das über lange Zeiträume wirklich und Spiel für Spiel hinbekommen, das ist dann, macht dann offenbar wirklich dann auch auf Bundesliga-Niveau noch einen Unterschied aus.
Ja, und vor allem das, was Miri gesagt hat, eben die Geschwindigkeit im defensiven Umschalten, das ist mir so hart aufgefallen, im Negativen auch bei manchem Team, über das wir noch sprechen werden, wie lange die brauchen, um wieder hinter den Ball zu kommen, wenn sie mal überspielt wurden. Und so wurden dann manchmal Szenen gefährlich, die nie im Leben hätten gefährlich werden dürfen. Und das lag einfach nur an der, also Entschuldigung, ich sag's einfach, ich rede über Werder Bremen. Deswegen ist Augsburg da bei jeder Chance dann zum Abschluss gekommen, weil Werder einfach Jahre gebraucht hat, um hinter den Ball zu kommen, nachdem sie überspielt wurden, ohne einen erkennbaren Grund. Also, und das macht halt St. Pauli so gut. Und dennoch hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt auch mit Sens zum Beispiel, der auf dem Sechser gespielt hat, dass das so gut funktioniert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es nur weil Heidenheim so gut war, dass er so schlecht war, das wäre natürlich Quatsch, aber gleichzeitig hat Heidenheim auch St. Pauli einfach gemacht, weil da die Variabilität so komplett fehlt. Also nimm Kretzig aus dem Spiel und das haben sie gemacht. Also Saliakas war das ja, der möglichst früh auf Kretzig draufgeschoben hat. Und dann hast du auf dem anderen Flügel noch Tempo mit Conte, aber das wurde nicht so wirklich, kam nicht so wirklich zu tragen, weil Treu auch ein gutes Spiel gemacht hat. Nemeth hat mir da auch gut gefallen, bis auf diesen einen kleineren Fehler, den er hatte. Also was hat denn dann bei Heidenheim gefehlt?
Ich sehe ehrlicherweise nicht so viele Heidenheim-Spiele, deswegen kann ich zu Heidenheim nur so bedingt, also nur zum Spiel heute was sagen. Und da ist mir durchaus auch aufgefallen, ich habe mir auch notiert irgendwann, wenn Heidenheim was nach vorne macht, dann über links. Also es war irgendwie immer, Kretzig hat eine überraschend große Flexibilität und Freiheit in seinem Spiel. Also dafür, dass er eigentlich linker Verteidiger spielt, ist er plötzlich auf Positionen aufgetaucht, wo ich höchst überrascht war, dass er da plötzlich spielt. Also der scheint da echt eine Freiheit zu genießen. Und auch wenn da nicht alles geklappt hat und auch wenn er den Elfmeter verschuldet hat, und aus meiner Sicht ist es ein Elfmeter, weil die Hand hat an der Schulter einfach nichts verloren. Ob man da fallen muss oder nicht, ist die andere Diskussion. Aber es wird an jeder anderen Stelle auf dem Spielfeld auch gepfiffen. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass man es im Strafraum pfeifen muss. Weil du kreuzt ihn hinten und hast eigentlich sogar noch eine Chance, da nochmal davor zu kommen. Warum? Warum greifst du da an die Schulter und ziehst? Also das war ein bisschen, ja, nicht so ganz clever, das Verhalten von Kretzig in dem Moment. Aber ansonsten hat er mir eigentlich über das ganze Spiel hinweg relativ gut gefallen, muss ich sagen.
Hatten wir sogar noch ein drittes Mal diesen Spieltag. Die Duxch-Szene, ne?
Ja, das stimmt.
Quasi das.
Ja, richtig. Ja, wo da hat der Duksch gesagt, ich habe mich fallen lassen. Und ich würde bei der Szene schon auch sagen, also findest du, Miri, dass es ursächlich fürs Fallen war? Oder ignorieren wir dann einfach, dass halt dann der, also Saliakas dann sagt, naja, dann falle ich eben, wenn ich den Kontakt spüre. Weil ich, also ich will eigentlich für sowas keinen Strafstoß haben, muss ich sagen. Wenn das jetzt, also vor allem in der Situation, wo es nicht eine riesige Torchance wegnimmt. Der ist am Rand des Strafraums. Ich finde, Guirassy ist da eine ganz andere Nummer. Wenn Théâtre Guirassy zieht, dann verhindert er damit die klare Torchance. Und zwar eindeutig. Und da reicht dann der kleinste Kontakt schon.
Ja, wobei Saliakas den Ball auch mit dem nächsten Kontakt in die Mitte legen kann. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob da jemand wirklich freistand, aber also er befindet sich definitiv nicht mehr weit weg vom Tor, von der Torsituation. Das mit dem Ausschlaggebend zum Fallen finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil je nachdem, in welchem Tempo du bist und wie du deine Körperposition hast, wenn du in voller Bewegung bist, reicht halt manchmal so ein leichtes aus der Balance bringen oder den Oberkörper verdrehen oder. Und ich bleib einfach dabei, also lass die Hände da oben einfach weg. Ich finde, das ist eine ganz einfache Lösung. Ich habe nicht mit den Armen in meinen Gegner reinzulaufen. Ich meine, ich bin selbst lange Verteidigerin gewesen und ärgere mich manchmal, wie leicht Stürmer irgendwie Freistöße oder sonst was gepfiffen bekommen. Aber in der Situation muss ich sagen, warum ziehe ich ihn da oben an der Schulter? Kreuz ihn hinten und versuche wieder vor den Ball zu kommen, aber lass die Hände halt weg. Da muss ich immer wieder an die Situation denken. Ganz andere Situation, aber auch mit den Händen als, was war das, Eintracht gegen Leverkusen, wo der Eintrachtstürmer von hinten reinspringt.
Ja.
Und auch nur noch, also noch einen Meter weit weg ist und er weiß, er kommt definitiv nicht mehr ran und streckt nur noch den Arm raus und drückt mit der Hand. Kann man auch drüber diskutieren, er kommt ja trotzdem noch an den Ball und so weiter. Aber deine Hand hat da nichts verloren am Gegner. Also und deswegen finde ich in solchen Situationen, wenn du da nur mit den Armen hingehst, dann musst du damit leben, wenn gepfiffen wird. Sehe ich bei Dortmund und Eintracht übrigens, also bei der Théâtre-Guirassy-Situation übrigens ganz genauso. Also für mich muss man es eigentlich pfeifen.
Ich finde, das hängt extrem davon ab, was einfach etabliert ist im Pfeifen, ne? Weil es ist ja so ein Stückchen, auch ein bisschen ziehen und zerren und schubsen wird ja einfach durchgehen gelassen, ne? Und das müsste dann in so einem Fall etabliert sein, dass man sagt, wenn du keine Chance hast, dann darfst du einfach nichts machen, sonst wird es definitiv gegen dich gepfiffen, wofür ich durchaus wäre. Ne? Also ich glaube, ich habe schon zwei oder dreimal im Rasenfunk flammende Plädoyers gerade für dieses Thema von hinten angreifen, wenn man keine Chance auf den Ball hat, gehalten, wo ich immer da bin, zu sagen, wenn du keine Chance auf den Ball hast, dann darfst du auch nicht in ihn reinlaufen oder so. Aber in dem Fall, wenn es nur ein kurzer Zupfer ist und wirklich der Stürmer sich auch eindeutig fallen lässt, wenn er nicht fallen müsste, ist es, finde ich, noch ein bisschen mehr Grauzone, weil ich das Gefühl habe, naja, gut, ja, einerseits darf er es nicht machen, andererseits ist es irgendwie auch eine klare Schwalbe, so. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer und es hängt ein bisschen davon ab, was etabliert ist letzten Endes. Mhm.
Aber das Problem daran ist ja auch die Auslegung der Schiedsrichter mit der Regel. Also ich blicke auch nicht mehr ganz durch, wie die Regeln so sind, ehrlicherweise. Aber es wird ja eigentlich immer, wenn der Stürmer noch versucht, weiterzulaufen oder irgendwie noch zum Abschluss zu kommen, dann kriegt er keinen Elfmeter mehr gepfiffen. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass hinterher die Stürmer, sobald sie in Kontakt spüren, sich fallen lassen, weil sie genau wissen, wenn es nicht eine hundertprozentige ist, bei Guirassy kann man drüber diskutieren, warum machst du nicht noch diesen einen Schritt und schießt den Ball einfach rein? Warum fällst du? Verstehe ich auch die Diskussion. Aber auch da, wie gesagt, ist für mich trotzdem faul. Aber da bei der Situation jetzt habe ich halt die Wahl zwischen, ich gehe noch zum Ball und versuche ihn irgendwie reinzubringen. Im Zweifel steht da aber nicht mein Spieler, sondern irgendein Abwehrspieler und es kommt nichts aus der Situation raus. Oder ich nehme halt den Elfmeter. Und da müsste man, glaube ich, dahin kommen, dass vielleicht auch, wenn ich versuche weiterzulaufen, mir das nicht zum Nachteil ausgelegt wird und ich trotzdem danach noch den Elfmeter bekomme, wenn aus der Situation nichts kommt, dass es halt wie beim Vorteil überall anders auf dem Platz auch ist, wenn du so willst.
Und ich finde, man muss auch berücksichtigen, dass sowas schnell mal, gerade in der Zeitlupe, viel harmloser aussieht, als es wirklich ist. Weil der Körper ist ja in einer komplett durchgetakteten Bewegung. Und da kann schnell mal ein kleiner Zupfer, ein kleiner Stoß viel, viel mehr Auswirkungen haben, als es eigentlich aussieht. So, also ich glaube, diejenigen, die selber Fußball gespielt haben und auch ab und zu mal in Dribbling gegangen sind, kennen das durchaus, dass man ab und zu auch mal fällt und wo dann Herumstehende sagen, hey, es war da gar nichts, und man selber weiß aber, ich habe mich jetzt nicht gerade fallen gelassen, ich bin gerade schon hingefallen. So, also da wären auch, also von Leuten, die dann nicht die Erfahrung haben, glaube ich, die neigen dazu, sowas auch ein bisschen hier und da zu unterschätzen, dass das schon auch einen Unterschied machen kann.
Also einmal gab es das, ich habe gerade versucht, das nebenher rauszufinden, Ruud van Nistelrooy hat, glaube ich, bei der EM 2008 im Spiel gegen Italien einen Elfmeter zugesprochen bekommen, wo er noch versucht hat, den Abschluss zu nehmen, und dann hat er am Ball vorbeigetreten und dann hat der Schiedsrichter, oder hat ihn nicht richtig getroffen, dann hat der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt. Aber das ist jetzt, aber es ist wirklich die Ausnahme von der Regel, aber wir sind jetzt ein bisschen...
Ich habe mal als 14-Jähriger oder so, habe ich mal so einen Elfer gekriegt, da war ich, bin ich heute noch beeindruckt, dass der Schiri den gepfiffen hat.
Aber weil du dich hast fallen lassen oder weil du versucht hast, den Abschluss noch zu machen?
Ich habe versucht weiterzuspielen und war dann der Torwart ist mir quasi so rein, dass ich hätte mich fallen lassen können, aber habe versucht, den Ball noch zu erreichen, aber hatte dann keine Chance mehr.
Ach, stark.
Und dann hat er den gegeben.
Sehr, sehr gut. Ich könnte euch viel über Abseitsentscheidungen gegen mich und für mich erzählen, als Libero im Amateurfußball, ja, wo es ja keinen Linienrichter gibt, beziehungsweise der Co-Trainer der anderen Mannschaft, oder was heißt Co-Trainer, der Trainer der anderen Mannschaft, der zweite Fahrer quasi, der ist ja dann Linienrichter, und da gab es die lustigsten Sachen. Mit der Lieblingsgeschichte des einen Schiedsrichters, der angepfiffen hat und dann zur Bande gegangen ist auf Höhe der Mittellinie und dort stehen geblieben ist. Der war auch sehr umfangreich, um es mal so zu formulieren. Aber gut, guter Mann. Hatte uns trotzdem irgendwie im Griff. Wir hatten alle so ein bisschen Angst vor ihm, weil er so groß und dick war, ehrlicherweise. Egal. So, Heidenheim, glaube ich, war gerade sehr froh, dass wir ein bisschen derailed sind vom eigentlichen Thema. Weil muss man da nicht sagen, Miriam, dass das schon dünn ist, was Heidenheim insgesamt anzubieten hat im Spiel nach vorne. Also natürlich macht das St. Pauli gut. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen St. Pauli ein Tor zu erzielen. Aber ich habe auch wenige unterschiedliche Dinge von Heidenheim gesehen, außer halt alles über Sienza und Kretzig. Die Einbindung von Ziv Zivacek, klar, das kann jetzt noch nicht perfekt sein, aber auf ein bisschen mehr hätte ich gehofft. Pieringer und Ziv Zivacek noch nicht so wirklich aufeinander abgestimmt. Und es wurde ja eigentlich auch nicht mit den Wechseln besser, also als dann Paul Wanner zum Beispiel kam zur zweiten Hälfte. Also steht Heidenheim, wenn wir jetzt mal auf diese Leistung blicken, dann auch zu Recht auf dem Relegationsplatz, deiner Meinung nach?
Vielleicht muss man das so zusammenfassen, ja. Also ich finde, sie haben es, wie gesagt, sie haben teilweise viel versucht und auch, ich sag mal so, bis in die gegnerische Hälfte, Anfang gegnerische Hälfte, ist auch ganz gut gemacht. Aber dadurch, dass St. Pauli sich dann halt immer so tief und kompakt zurückzieht, ist es dann natürlich auch schwer. Und dann ist es wahrscheinlich eine Kombination aus beiden, aus Unvermögen auf Heidenheimer Seite und guter Verteidigung auf St. Pauli Seite. Mhm. Und ich glaube, so dieses Spielen bis so 40 Meter, oder gutes Spielen bis 40 Meter vors Tor, das hatten wir letzte Saison. Ich erinnere mich, letzte Saison war ich einmal bei einem Spiel von Darmstadt da. Ich glaube sogar auch gegen Heidenheim. Mhm. Da hat es Darmstadt auch ähnlich gemacht. Habe ich auch dann gesagt, so ja, bis so 30, 40 Meter vors Tor war es eigentlich immer ganz ordentlich. Aber dann kam irgendwie nicht mehr viel. Und das ist halt so ein bisschen das, was auf Heidenheim heute zutrifft. Mhm. Und dann schießt du halt insgesamt wenig Tore, ne? Das muss man halt leider sagen.
Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen Frage individuelle Qualität, aber auch ein bisschen, ich glaube, da werden wir heute noch ein paar Mal drüber reden im Laufe der Sendung. Dass einfach Fünferkette bespielen, ich glaube, da haben einfach viele noch nicht das Rezept gefunden. Wir kommen aus dem Positionsspiel die letzten 5 Jahre so, und das haben jetzt alle halbwegs drauf, und das ist aber, Fünferkette funktioniert dagegen einfach relativ gut, und ich glaube, viele gehen das nicht so gut an. Ich finde sogar Heidenheim hat es teilweise schon ganz gut, wie sie die letzte Linie teilweise besetzen und sehr auch schnell vorne rein spielen und nicht zu sehr versuchen, ins Mittelfeld reinzukommen. Das ist, glaube ich, durchaus ein probates Mittel, weil ich finde immer beim 5-4-1 ist ziemlich krass, wenn du doch mal einen freien Spieler irgendwo kreierst und der kann mal andribbeln und du kommst mal hinter die Mittelfeldlinie, dass das 5-4-1 sich einfach nur eine Sekunde, 2 Sekunden fallen alle zurück und dann hast du alles schon wieder aufgefressen und hast sofort wieder 9 Spieler hinterm Ball und 6 Spieler um den Ball drumherum. Das ist wirklich ekelhaft zu bespielen. Das muss man auch realistisch sehen, dass es ein sehr defensives und ein sehr defensivstarkes System ist. Vor allem, wenn man es so sauber spielt wie St. Pauli. Aber ich glaube auch, dass es da, wenn wir nach Stuttgart zum Beispiel gucken oder wenn wir vielleicht gleich noch über das letzte Tor von Leverkusen reden, dann werden wir heute vielleicht noch über ein, zwei Mittel sprechen, die manche Mannschaften in der Bundesliga schon anwenden, die dann noch spannend werden in den nächsten Jahren, glaube ich.
Aber du hast jetzt nicht gerade Leverkusen mit Heidenheim verglichen, oder?
Ja, ne, das habe ich ja eigentlich gesagt. Die individuelle Qualität ist natürlich unterschiedlich, aber trotzdem gibt es ja bestimmte Mittel, die einfach taktisch mehr Sinn machen als andere. Ja,
klar. Also ich finde, du merkst halt in dem Spiel dann auch, dass da zwei Mannschaften, die vielleicht nicht so weit oben der Tabelle gegeneinander gespielt haben, weil sie dann da doch relativ viel mit langen Bällen und so, ich sag mal, Flanken einfach mal irgendwo in die Mitte gearbeitet haben. Das waren jetzt auch nicht die Flankenqualität, wie du sie beispielsweise bei den Bayern hast oder so, sodass du sagen kannst, okay, von vier Flanken kommen drei, aber auch irgendwo auf den Kopf, sondern da werden einfach mal Flanken reingehauen und dann sieht man halt dann doch, dass das natürlich eine andere Qualität ist, die da auf dem Platz steht.
Krass auf den zweiten Pfosten fokussiert, fand ich, aber.
Ja, genau. Nicht so zielgerichtet wie noch in der letzten Saison. Fehlen natürlich auch die Spieler. Also Kleindienst war halt auch das perfekte Ziel für Niklas Beste und dann funktioniert das halt auch sehr gut. Aber eben auch ein St. Pauli, was wirklich auf alles eigentlich vorbereitet war. Und St. Pauli, die ja noch unter der Woche mit dem Bochum-Spiel so ein bisschen enttäuscht haben. Die haben angekündigt, wir wollen jetzt ein Ausrufezeichen setzen, das müssen wir jetzt einfach, Zitat, das sind wir uns schuldig, das sind wir unseren Fans schuldig, die auch wieder mit voller Kapelle mitkommen. Da haben wir den Auftrag jetzt, wir müssen raus aus der Komfortzone. Das sind natürlich erstmal nur Worte, wenn du aber dann, also vor dem Spiel, wenn du dann aber so auftrittst, siehst du, okay, das hat sich wirklich transferiert in den Auftritt und dementsprechend war es dann auch absolut verdient. Ein bisschen glücklich, dass der Abseitstreffer nicht zählt zum 1:1, dann hätte sich aber St. Pauli geärgert, dass man so wenig zugelassen und trotzdem Tor kassiert hat. Und so ist es dann aber ein Sieg, der definitiv auch nicht unverdient ist für St. Pauli und eben ganz, ganz wichtige drei Punkte, denn damit kann St. Pauli, obwohl ja alle drumherum gewonnen haben, auf Rang 14 bleiben. 17 Punkte hat St. Pauli und damit eben weiter 3 Punkte Vorsprung auf Heidenheim, das eben irgendwie St. Pauli hätte packen können und unten reinziehen. Aber zumindest für den Moment ist das nicht gelungen und für Heidenheim, die auf Rang 16 jetzt dann abgerutscht sind mit 14 Punkten, für Heidenheim geht es jetzt dann zum FC Augsburg, bevor man zu Hause Borussia Dortmund empfängt und St. Pauli wiederum hat jetzt dann 2 Heimspiele gegen direkte Konkurrenten. Einmal gegen Union, die liegen 1 Punkt vor St. Pauli, aber auch 3 Punkte vor St. Pauli und gegen Augsburg, die liegen 2 Ränge vor St. Pauli, allerdings schon 5 Punkte, also hier verläuft der neue Cut in der Tabelle. Das werden 2 sehr, sehr wichtige und interessante Heimspiele für St. Pauli. Kommen wir zur nächsten Partie und die fand in Kiel statt, zwischen Kiel und der TSG aus Hoffenheim. Und gerade bei Hoffenheim, da war einiges an Dampf drauf. Ihr habt es ja in der letzten Folge ausführlich gehört. Danke auch nochmal für die Rückmeldung, dass es euch so gut gefallen hat, den ganzen Kramaric-Ton zu hören. Da war ich mir gar nicht so sicher. Aber schön zu wissen, dass das die richtige Entscheidung war, diesen O-Ton einzuspielen. Also André Kramaric, der gesagt hat, this is one big shit season. Was wirklich, also das ist zusammen mit We have a grandiose Saison gespielt. Ist das wirklich so ein Zitat? Es wird die Zeit überdauern. Und überdauern wird auch, zumindest aus Sicht von Hoffenheim, dieses Spiel in Kiel. Denn das hat sehr, sehr gut funktioniert für die TSG. Und das, obwohl es anfangs gar nicht so aussah. Denn auch Kiel hatte seine Möglichkeiten. Die größte vergibt Ivicic gegen Oliver Baumann. Aber dann kommt die 26. Minute und ein Einwurf von der rechten Seite. Den bringt Jean-André nach innen. Geschwill verlängert den Ball auf Losek und der trifft mit einem Volley-Seitfallzieher abgefälscht zum 1:0 ins Tor. Also natürlich ein schöner Treffer, technisch schön ausgeführt, aber er war noch abgefälscht. Da kam ein bisschen Glück mit dazu. Und Glück war es wahrscheinlich auch für die TSG, dass man noch vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhen konnte, nämlich in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ja, Dimci nimmt einen langen Pass von Prass im Strafraum an, wird aber von Geschwill geblockt. Kramaric sammelt den Ball ein, legt ihn nochmal raus auf Prass. Dessen Hereingabe landet dann wieder abgefälscht bei Kramaric, der mit links nach einer Finte schießt und zum 2:0 trifft. Also auch hier gab es einige Momente, die zusammenfallen mussten, dass Hoffenheim trifft, aber Hoffenheim hat auch getroffen und André Kramaric natürlich seinen Worten Taten folgen lassen. Dann schießt Mancino in der zweiten Hälfte über das Tor in der guten Position und in der 56. Minute fällt die Vorentscheidung. Tom Bischoff passt vom rechten Flügel auf Losek im rechten Halbraum. Der kann nach innen ziehen und an der Strafraumkante ziehen und trifft mit einem sehr schönen Schuss zum 3:0. Ist kaum zu verteidigen, ist auch schwierig zu halten. Weiner sieht den Ball erst sehr spät. Er ist sogar noch dran. Ja, und so liegt aber Kiel dann hinten. Und Kiel hat auch noch das Pech, dass wiederum Hoffenheim sehr gut verteidigt. Akpoguma zum Beispiel in einer Situation, in der Harris im Grunde nur noch einschieben muss, aber Akpoguma schafft es, vor ihn zu kommen mit seiner Grätsche und den Ball auch noch so zu grätschen, dass Baumann ihn halten kann oder sogar sehr leicht aufnehmen kann. Also war eine tolle Aktion von Akpoguma. Dann muss Dr. Felix Brüch verletzt ausgewechselt werden. Sven Jablonski übernimmt für ihn. Auch Anton Stach muss verletzt vom Feld. Der hatte wieder spielen können für Hoffenheim. Weiner pariert gegen Mörstedt und in der 84. Minute fällt sogar noch ein Tor für die KSV. Geschwill eröffnet mit einer Verlagerung auf Arp, der steckt auf Jawacek, dessen Flanke nimmt Kelati super an und trifft zum 1:3. Und es gibt 11 Minuten Nachspielzeit, das heißt, es gab durchaus noch Möglichkeiten für Kiel ranzukommen. Die größte vergibt allerdings Fiete Arp mit einem Freistoß vom rechten Strafraumeck, der ans Außennetz geht. Und deswegen ist das dann der Endstand. 1:3 aus Sicht von Kiel, Hoffenheim wiederum mit eben einem ganz, ganz wichtigen Dreier. Aber Martin, wenn ich jetzt dir alleine mal die Expected Goals Werte der drei Tore vorlese von Hoffenheim. 0,06, 0,10 und 0,03. Ist das dann schon ein Hinweis darauf, dass sich hier eigentlich zwei Teams auf Augenhöhe getroffen haben, aber das eine hatte ein bisschen mehr, oh warte, war ein bisschen besser in der Chancenverwertung? So muss ich es natürlich formulieren.
Wenn du da haben wir sie. Jawohl. Ja, wobei das natürlich in dem Fall schon auch Qualitätsfrage ist. Ne? Also dass Logic und Kramaric wahrscheinlich einen besseren Abschluss haben als die meisten Spieler von Kiel, können wir wahrscheinlich schon annehmen. Und das gerade das zweite und das dritte, die sind natürlich auch einfach von den Spielern ganz gut rausgespielt so. Und dann hat Kiel auch ein bisschen, bei den Toren weiß ich es jetzt nicht genau, aber generell hat glaube ich Kiel tendenziell ein bisschen ein Problem auf der Torwartposition. Wenn man sich die Expected Goals generell anschaut, sieht das auch so aus von Kiel. Mhm. Und unterm Strich würde ich da schon tendenziell zustimmen. Allerdings, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Spiel im Nachgang geguckt und vielleicht war ich ein bisschen biased, weil ich das Ergebnis und den Spielverlauf schon kannte. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass im Kern Hoffenheim ein Spiel kreiert, was ihnen entgegenkommt, so wo sie ihre eigenen ihre individuelle Überlegenheit, die sie haben sollten, tendenziell ganz gut in die Waagschale werfen können, was gegen solche auch 4-5-4-1 Mannschaften tendenziell und so häufig nicht so gut machbar ist. Und sie hatten auf jeden Fall auch sie sind mit einer ungewohnten Energie aufgetreten, die man von Hoffenheim nicht so viel gesehen hat, hatten eine gute horizontale Kompaktheit, sind sehr viel angelaufen, sind generell sehr viele Bewegungen nach vorne gehabt, auch im Spielaufbau, auf zweite Bälle, im Gegenpressing, immer wieder nach vorne rausgestoßen aus den hinteren Positionen und haben aber gleichzeitig vertikal keine so gute Kompaktheit gehabt, sondern haben eigentlich häufig die Mannschaftsteile relativ weit auseinander gehabt, so dass das Kiel auch so ein bisschen spielen konnte, aber dann so also das Spiel hat sich dann sehr so in Zwischenräume gezogen, wo Kiel dann so ein bisschen manchmal ein bisschen aufgerieben wurde. Da hatte ich schon das Gefühl, das war ein Spiel, was Hoffenheim zumindest gegen den Gegner gut geholfen hat, hatte aber auch das Gefühl, dass es insgesamt doch auch noch ein bisschen chaotisch ist. Und das hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich denke, okay, das war jetzt eine solide Vorstellung, da kann Hoffenheim jetzt wieder ins Tabellenmittelfeld zurückmarschieren mit der Qualität, die sie haben oder so.
Aber war das dann vielleicht auch etwas, was Kiel zu wenig genutzt hat, dass sie, also der Theorie nach, kannst du ja mit einer Fünferkette oder dann eben so wie Kiel es spielt, kannst du ja die Viererkette von Hoffenheim überladen. Du kannst einfach fünf in die letzte Kette stellen, du kannst den Ball lang prügeln und kannst zweite Bälle einsammeln oder vielleicht auch eine Seite überlagen. Das macht jetzt Kiel aber eigentlich nicht so häufig. Sie spielen ja schon eher flach raus und haben da eigentlich gute Aufbaumuster, aber wenn man sich eben dieses Spiel anguckt, dann finde ich, dass Kiel in die allerletzte Linie, also in die Linie davor, also quasi in den Raum davor, da sind sie immer wieder gekommen. Das hast du ja, glaube ich, auch gerade gemeint, dass das der Bereich war, wo sie spielen konnten. Aber in die allerletzte Linie, wo ich auch wirklich mal gerne Duelle gesehen hätte zwischen Jean-André und Porat, also noch mehr als die, die man gesehen hat, oder zwischen Prass und Bernardson zum Beispiel, da ist mir Kiel zu selten reingekommen und ich konnte mir nicht so ganz erklären, warum. Kannst du es mir erklären?
Naja, weil das, glaube ich, nicht so der Zielraum ist und weil eben Hoffenheim diese doch ziemlich schnell zurückweichende letzte Linie hatte. Also wie gesagt, vertikale Kompaktheit nicht so gut, heißt konkret vor allem, dass die Abwehrlinie ziemlich früh zurückgefallen ist und eher den Zwischenlinienraum aufgemacht hat. Und wenn ich als Zehner zum Beispiel bei Kiel da so zwischen den Linien stehe und die Abwehr fällt relativ rapide nach hinten zurück, dann laufe ich natürlich nicht im Sprint hinterher, sondern dann bleibe ich eher da stehen, wo der Raum gerade aufgeht und versuche im Zwischenlinienraum den Ball zu bekommen. Und dann ist aber, dann hast du es halt mit Stach und Bischof zu tun und musst immer noch die Viererkette ausspielen. Und dann ist auch die Dreierreihe im 4-2-3-1 von Hoffenheim relativ kompakt da drüber. Also du hast nirgendwo so besonders viele Räume, außer vielleicht ein bisschen am Flügel, wovon du dann auch erstmal wieder wegkommen musst. Also eine richtig gute Mannschaft hätte diese Räume wahrscheinlich nutzen können, aber du brauchst schon, ich finde tendenziell so offene Räume mit Tempo ausspielen ist schon so eine der Sachen, wo individuelle Qualität dann schon sehr in die Waagschale auch kommt.
Ja, okay, ist ein fairer Punkt. Und dann gibt's aber ja noch die Gegentore. Und irgendwie sind die alle glücklich gefallen. Das habe ich ja jetzt fast schon überbetont, indem ich sogar noch die Expected Goals-Werte genannt habe. Aber nur Qualität war das doch auch nicht von Hoffenheim, oder? Also hat Kiel dann vielleicht auch ein Thema bei der Strafraumverteidigung, vielleicht auch bei der Staffelung auf zweite Bälle? Also ich fand, das war beim 3:0 schon sehr einfach für Kramaric, da einfach den Ball nochmal einzusammeln, nochmal raus auf Prass. Und ja, das ist dann Glück, dass der Ball nochmal zu Kramaric kommt und vielleicht sieht dann Weiner auch wirklich nicht gut aus, auch bei dem Schuss, gebe ich dir auch recht. Aber müsste man da mehr erwarten können von Kiel in der Strafraumverteidigung?
Ja, ist nicht das, wo sie eine große Stärke haben. Ne? Das macht St. Pauli zum Beispiel besser. Da sehe ich sie zu selten oder kenne die Spieler auch irgendwie aus anderen Kontexten nicht gut genug, um jetzt zu beurteilen, ob das eine taktische Sache ist, ob man das mehr trainieren müsste oder ob es einfach auch athletische Schärfe bei den verteidigenden Spielern ist, dass du einfach, wenn Kramaric halt einen Haken macht und von rechts auf links wechselt, dann kommt natürlich ein Kiel-Verteidiger, kommt nicht so leicht hinterher wie ein Champions-League-Verteidiger. So, das ist relativ natürlich. Aber du kannst natürlich trotzdem versuchen, mit Timing dann wettzumachen und versuchen, den Haken schon zu antizipieren und auf den angetäuschten Schuss vielleicht nicht überzureagieren, so dass du dann wenn du einmal das Bein rausstreckst auf links, dass du dann schneller wieder auf rechts zurückkommst, so. Das könnten sie sicherlich noch besser hinbekommen und auch die Zuordnung im Strafraum ist manchmal nicht so toll, wobei das ja eher jetzt alles Situationen waren, die eher aus vor dem Strafraum entstanden, also oder vor der Abwehrlinie entstanden sind, gar nicht so stark in der letzten Abwehrlinie. Müsst ihr jetzt nochmal mir die Tore ganz konkret angucken, um es nochmal im Detail zu sagen. Ich habe jetzt so im Kopf, dass gerade die beiden Logic-Tore, die sind natürlich sehr, sehr schnell auch gefallen. Deswegen.
Ja, also ich glaube, beim zweiten Loschek-Tor, da kannst du kaum was machen. Er bekommt den Pass, legt ihn sich einmal nach innen und schießt dann. Also ich glaube, zweiter oder dritter Kontakt war der Schuss, der geht durch die Beine, das passiert
einfach. Wobei natürlich tendenziell sollte er nicht in der Lage sein, sich den Ball nach innen zu legen.
Das ist wahr und ich glaube, dass das Einwurf-Gegentor, das 0:1, das ist vor allem eins, über das du dich richtig ärgern kannst, weil da fünf Hoffenheimer in der letzten Linie stehen, aber keiner so bei Loschek, dass er ihn quasi direkt bei der Ballannahme schon stören kann. Er macht das dann halt auch sehr gut, Volley und abgefälscht und so weiter und so fort. Und es ist unglücklich, dass Geschwill den verlängert, aber da steht, Geschwill steht in einem toten Raum, da steht kein Hoffenheimer, er steht dann ungünstig zum Ball, deswegen verlängert er ihn, also ich glaube, so in der Detailanalyse kannst du da auf jeden Fall noch was rausziehen.
Na, ich hab gerade nochmal das dritte Tor angeschaut und es ist auf jeden Fall so, dass Zetsch der kommt da mit einem sehr schlechten Winkel raus auf Loschek. Also der hat Loschek im Strafraum aufgenommen, ist aber eh schon relativ weit weg und ist quasi in einer vertikalen Linie von ihm, wo er eigentlich ein bisschen diagonaler stehen müsste und kommt dann aber auch so raus, dass Loschek quasi mit dem ersten Kontakt aus der vertikalen Linie schon nach innen durchbricht, wo Sejic einfach dann so anlaufen müsste, dass also einfach stärker auf die Innenseite fokussiert sein müsste und schon zumindest ein bisschen die Möglichkeit erahnen müsste, dass er vielleicht auch in die Mitte fortsetzt. Also Mitte zu ist immer die erste Regel, die er an der Stelle dann vernachlässigt. Und davor auch schon nicht so gut positioniert. Bisschen zu tief.
Es war einfach nicht das Spiel von Holstein Kiel, hat auch Marcel Rapp danach gesagt. 80-90% reichen nicht. Heute waren nicht alle bei 100%. Und das hat man sich vorzuwerfen und das führt eben zu einer Niederlage, die auch vor allem deshalb schmerzt, weil ja auch Kiel die Möglichkeit gehabt hätte, Hoffenheim irgendwie zu packen und unten zu halten, aber jetzt zieht Hoffenheim zumindest von Kiel schon mal deutlich davon. 6 Punkte Unterschied sind jetzt schon zwischen der direkten Abstiegszone und der TSG und 3 Punkte sind es auf den Relegationsplatz für Hoffenheim, das wiederum natürlich sehr froh sein wird, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Es geht jetzt dann für Hoffenheim weiter, zu Hause gegen Tottenham und dann gegen Eintracht Frankfurt. Für Holstein Kiel wird das Programm ein bisschen anders. Man spielt jetzt dann auswärts beim VfL Wolfsburg. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Teams. Und dass da unten aber so viel Musik drin ist und dass Kiel auch wirklich so ein bisschen ins Grübeln kommen dürfte, warum man dieses Spiel gegen Hoffenheim verloren hat, das hatte auch mit etwas zu tun, was wir in Bochum gesehen haben. Denn da hat vielleicht das spektakulärste Spiel dieses Spieltags stattgefunden. Und wer hätte das gedacht nach dem Zwischenstand? Aber von vorne nach hinten. Erstmal blockt Klostermann einen Seitfallzieher von Bruschinski gerade noch. Das war die erste Chance für Bochum. Aber dann geht es sehr, sehr schnell. 7. Minute, Baumgartner trifft nach einem Pass von Raum ins leere Tor, aber stand vorher im Abseits. 10. Minute, Orban ist nach einem Freistoß noch vorne und bekommt von Raum einen super Pass. Er will nach innen flanken gegen Ordetz, aber seine Flanke senkt sich über Patrick Drewes hinweg zum 1:0 ins Tor. 13. Minute, Leipzig bleibt sehr, sehr, sehr lange im Ballbesitz in einer Situation. Kampel und Baumgartner verarbeiten einen vertikalen Ball, unsauber, aber er fällt Nusa vor den Fuß, der dann das 2:0 erzielt. Aber davor stand wohl Xavi mit der Hacke im Abseits, konnte allerdings nicht aufgelöst werden, weil es keine Aufzeichnung gab für den VAR, wo man das genau sehen konnte, wo die Körperteile des Bochumers hinter Xavi war. Also dieses Tor zählt, 13. Minute 2:0. Und in der 21. Minute fällt sogar das 3:0. Ein schnell ausgeführter Freistoß führt zu einem Steckpass von Baku auf Raum, der flankt flach nach innen auf Baumgartner, der den Ball super ins lange Eck legt. Also wir halten fest, nach 21 Minuten 0:3 Rückstand und es gab sogar schon ein Abseitstor zum 0:4, also das aber nicht gezählt hat logischerweise. Was macht jetzt Bochum? Ja, Bochum antwortet auch sehr schnell. 47. Minute, also eben in der zweiten Hälfte dann. Gulaschi spielt nach einer Leipziger Ecke einen Pass mit viel zu wenig Saft in Richtung Seiwald. Holtmann spritzt dazwischen und geht an die Grundlinie. Seine Flanke grätscht Boadu vor Klostermann ins Tor zum 1:3. 56. Minute. Beere bringt einen Einwurf in den Strafraum zu Bernardo, der den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen und lupfen kann auf Brozinski. Der köpft den Ball nur leicht Richtung Tor, aber Boadu hinter ihm ist schneller als Seiwald und spitzt den Ball zum 2:3 ins Tor. 59. Minute. Hartmann pfeift nach einem Einwurf einen viel zu harten Strafstoß. Zumindest meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, was Miri gleich sagt, die Verteidigerin. Nusa will einen Ball im Strafraum klären. De Witt geht in den Körper von ihm und Nusa trifft De Witt am Kopf. Boadu tritt an und verwandelt zum Hattrick. Es steht 3:3. Und danach ist dieses Spiel ein offener Schlagabtausch. Xavi verfehlt mit einem Außenrissschuss das Tor ganz knapp. Eine Ecke von Witte klatscht an die Latte und den Kopfball von De Witt klärt Seiwald vor der Linie. Paulsen und Baumgartner verpassen eine Flanke von Seiwald knapp und ganz am Schluss grätscht Paulsen eine flache Hereingabe von Xavi ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Aber am Ende steht eben ein 3:3, Miri, das sich für Bochum anfühlt wie ein Sieg, weil man zum ersten Mal seit 1981 wieder einen Spieler mit einem Hattrick im eigenen Team hat, ein 0:3 aufgeholt hat und Leipzig damit auch in die Krise stürzt. Es gibt ganz viel zu diesem Spiel.
War denn der Letzte?
Ach, Sie haben es bei Sky gesagt und ich habe es vergessen. Ich werde es nachrecherchieren gleich. Aber niemand, den man als 0815 Wald- und Wiesenfan, wie ich es bin, gekannt hätte. Also Miri, was ist zu dem Spiel zu sagen? Es gibt so viel, du darfst einfach da rein pieksen, wo du magst.
Ich gehe jetzt noch auf deinen Satz ein, dass für Bochum sich's anfühlt wie ein Sieg. Ich glaube nach der ersten Halbzeit ja, nach der zweiten Halbzeit glaube ich gar nicht. Also ich glaube in der zweiten Halbzeit hätte Bochum fast noch, wäre für Bochum noch mehr drin gewesen. Da müssen sie sich dann so komisch das klingt, vielleicht fast sogar schon ärgern, dass es nur unentschieden ausgegangen ist. Weil ich finde, dass sie eigentlich in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Ja, wildes Spiel auf jeden Fall. Also nach 21 Minuten oder ja, ist glaube ich das 3-0 gefallen, hat man noch gedacht, oh je, jetzt geht's dahin mit Bochum. Aber irgendwie gar nicht. Die sind komplett mutig geblieben und total engagiert und haben in der zweiten Halbzeit das Spiel echt, ich meine, klar, der Fehler von Gulaschi hilft natürlich irgendwie nochmal so für die Mentalität, dass du dann da so einen Ball einfach vor die Füße gespielt bekommst, mehr oder weniger, und dann dadurch das nochmal mit dem 1-3 so ein bisschen rankommst. Aber ich muss sagen, mir hat Bochum mit der Einstellung und auch der Umstellung, die haben ja, wenn ich es richtig gesehen habe, zur zweiten Halbzeit dann als Paslak ausgewechselt wurde, eher auf eine Viererkette umgestellt, wo sie vorher noch eine Fünferkette gespielt haben, ist dann Holtmann reingekommen und hat ja klar offensiver gespielt. Und ich finde, die Umstellung hat ihnen echt gut getan. Und dann haben sie echt gut nach vorne gespielt. Bei RB muss ich sagen, das ist halt der Unterschied zu beispielsweise Heidenheim gegen die Fünferkette. RB stellt einfach noch mehr Spieler vorne rein. Also die spielen schon gegen eine Fünferkette in der ersten Halbzeit. Und sind aber trotzdem, immer wenn sie nach vorne spielen, mit unfassbar vielen Spielern in der gefährlichen Zone. Also du hast es vorhin gesagt, beim 2-0, ich weiß nicht mehr, wer es war, Kampel und noch irgendwer, die sich da fast auf den Füßen stehen sogar. Ja. Aber dann ist Nusa sogar auch noch dabei und und nimmt dann quasi den Abpraller und schiebt ihn ins Eck. Also das fand ich schon extrem gut am Anfang von RB, die ersten 20 Minuten. Und es hat so ein bisschen gewirkt, als hätten sie dann selbst gedacht, jetzt haben wir das Spiel eigentlich schon gewonnen. Und das hat sich dann halt gerecht, weil eigentlich haben sie am Anfang so gespielt, dass sie Bochum, glaube ich, wirklich hätten abschießen können. Wenn sie das bis zur Halbzeit durchgezogen hätten und noch 1-2 Dinger gemacht hätten, dann wäre das natürlich durch gewesen. Aber irgendwie haben sie danach ein bisschen weniger gemacht und Bochum umso mehr und hat dann auch nicht unverdient in der zweiten Halbzeit noch den Punkt geholt.
Da möchte ich direkt anschließen an das Überladen der letzten Linie, weil das war nämlich das war die Leverkusen-Referenz, die ich meinte, dass das Leverkusener Tor, ähnlich wie dieses Tor, was du genannt hast, aus so einer Situation fällt, wo du zwei Spieler auf einem Verteidiger hast. Und Leipzig hat sogar drei Spieler teilweise auf einem Verteidiger. Und das kannst du als Verteidigerin wahrscheinlich auch nachvollziehen. Wenn du weißt, gegen wen du verteidigen musst, dann ist es immer deutlich angenehmer, als wenn du entscheiden musst, gegen wen du gerade verteidigen musst. Und ich glaube, das ist noch so eine Maßnahme, die wird noch deutlich zu wenig genutzt. Gerade gegen Fünferketten, wo der Fünferkette fehlt ja einer, der den Pass in die letzte Linie verteidigen kann. Und dass man sozusagen aus dem Aufbau dann einen rausnimmt und dafür aber dann in der Lage ist, auch dass man dadurch nicht quasi wie bei einer Viererkette dann darauf setzt, dass irgendwann der Viererkette in der Breite mal einer fehlt und man jemanden tatsächlich freispielen kann oder durch die Schnittstelle schickt, sondern dass man einfach sagt, okay, die können immer wieder auffüllen. So, wenn wir einfach relativ breit gefächert in der letzten Linie drinne stehen, dann haben die einfach immer jemanden und egal wo wir hinspielen, spielen wir 1-3 quasi. Und dass man dann stattdessen sagt, okay, wir versuchen einfach an einer Stelle einfach mit Gewalt durchzubrechen mit mehreren Spielern. Ich glaube, das ist vielleicht die bessere Alternative. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt.
Es ist dann aber halt auch, wenn du das machst, super eng. Und dann brauchst du natürlich auch da die Spieler, die individuelle Qualität haben, auf so engem Raum Fußball zu spielen.
Ja,
und
oder du stolperst dich mit zweiten Bällen
durch. Das alle Bundes... Klar, aber wie oft, also da musst du schon dann noch Glück haben, dass der zweite Ball dann bei dir landet und nicht beim Verteidiger. Also dementsprechend, ich verstehe den Punkt, man muss halt dann aber auch gucken, dass du dann natürlich auch die individuelle Qualität da hast, dass die auf so engem Raum dann noch Fußball spielen können. Und die hat halt Leipzig grundsätzlich und Leverkusen natürlich auch.
Ja, aber was eben Leipzig nicht hat, und das finde ich, hat man nämlich auch schon in der ersten Hälfte gesehen, ist, sie sind halt dann nicht gut im Gegenpressing, weil logischerweise, wenn du sowas machst, dann stehst du, musst du zumindest irgendwo einen Raum lassen, in den rein gekontert werden kann, rein theoretisch. Und der Raum, finde ich, war halt viel zu groß bei Leipzig. Das hat jetzt Bochum gar nicht so sehr bestraft, weil Bochum tendenziell, wenn sie sich befreien, dann doch eher einfach vorne in die letzte Linie reinkloppen, manchmal auch flach, und sie gehen quasi gar nicht so in diesen Zwischenraum. Da muss dann Sissoko immer erst hinlaufen und dann ist es schon zu spät, weil dann ist jemand mitgelaufen. Aber das fand ich, dass du das in der ersten Hälfte gesehen hast, aber das Bochum da noch nicht bestraft hat. Das hat dann witzigerweise gar nicht so die Rolle gespielt. Das war jetzt nicht der Grund dafür, dass das dann in der zweiten Hälfte so viel besser wurde bei Bochum. Aber ich finde, diese Schwäche hast du gesehen, und generell siehst du bei Leipzig, dass das einfach ein Team ist, das wackelt. Und bei denen, ich sage es jetzt leider, glaube ich, schon zum dritten Mal in der Saison, aber auch in dem Spiel hast du wie gesehen, Spieler haben Ideen und denken sich, das mache ich jetzt einfach mal. Und nicht alle haben das Memo gekriegt und nicht alle haben dieselbe Idee, und deswegen bieten die manchmal Räume an, die viel zu einfach sind. Und natürlich kannst du auch beim 1:3 easy über Peter Gulaschi sprechen, was er da falsch gemacht hat und so weiter. Und ich finde, man kann auch über, ob das jetzt direkt ein Strafstoß war, weiß ich nicht, da kann man auch drüber sprechen. Aber dass es überhaupt zu diesen Szenen kommt, hat so oft damit zu tun, dass halt ein Vermehren, ein Kampel, ich fand in dem Spiel auch Raum. Raum wollte unbedingt weiter Offensive spielen, und irgendwann hat er einfach ignoriert, dass De Witt dann einfach immer in seinen Raum gezogen ist, nämlich hinter ihn. Und das ist halt wirklich einfach nicht eines Spitzenteams würdig in der Liga. Oder bin ich dazu hart, Miri?
Ja, gebe ich dir in Teilen recht. Wobei man natürlich, um zu deinem ersten Satz zu kommen, natürlich, wenn du deinen gegnerischen Verteidiger durch den Druck, den du ihm vorne gibst, wenn wir das als Druck bezeichnen, durch die drei, die du hast, schon dazu zwingst, auch wenn du den Ball nicht direkt dort gewinnst, einen langen Ball einfach wegzuschlagen, Befreiungsschlag zu schlagen, kannst du das ja auch schon als Erfolg sehen. Also
ja, okay.
Mag jetzt vielleicht auch daran gelegen haben, dass es Bochum nicht besser gemacht hat, aber es ist natürlich trotzdem ein Verteidiger, der nur dazu kommt, den Ball einfach irgendwie wegzuschlagen, hat zumindest schon mal so viel Druck bekommen, dass er keinen vernünftigen Pass von hinten raus spielen konnte. Sie machen es jetzt im Gegenpressing nicht so wie beispielsweise die Bayern aktuell, die sich wirklich auch immer sehr hoch die Bälle gewinnen. Aber wie gesagt, auch ein Ball wegschlagen kann schon mal als Erfolg gewertet werden, dass der Gegner nicht sicher von hinten rausspielen kann. Und zum anderen Punkt, klar muss ich dir recht geben, also ich finde, dass Bochum da, dass RB da, ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch einfach daran lag, dass sie das Gefühl hatten, sie hatten das Spiel schon gewonnen, und dann halt irgendwann wieder umschalten, wenn du merkst, oh, jetzt steht's hier plötzlich 3-2. Wir müssen doch noch mal, wenn Bochum dann plötzlich Lunte gerochen hat und Vollgas-Fußball spielt, dann ist es halt schwer, das Ganze noch mal irgendwie im Kopf zu drehen und zu wissen, oh, ich muss jetzt doch noch mal richtig kämpfen. Und wie die Tore dann fallen, du hast selbst gesagt, also das erste kriegen sie fast geschenkt und die anderen beiden fallen erstmal aus einem langen Einwurf. Das finde ich schon überhaupt grandios. Also die waren ja auch nicht rausgespielt. Die sind halt dann, ich will das nicht schlecht reden. Ich fand, wie gesagt, Bochum hat mir echt gut gefallen. Aber wie die Tore dann fallen, muss man natürlich schon auch drüber reden. Also sind beides einfach relativ einfache, lange Einwürfe, die natürlich gut sind. Das sehen wir bei den Wolfsburger Frauen auch immer mal wieder. die haben natürlich eine Daseinsberechtigung. Und bei dem Elfmeter, ich habe keine Einstellung gesehen, wo ich dir überhaupt sagen kann, was er da wirklich, also welche Berührung er überhaupt gepfiffen hat, weil meiner Meinung nach schmeißt sich De Witt zuerst in Nusa und dann weiß ich gar nicht, was Nusa so genau macht. Ich glaube, er berührt ihn irgendwie oben im Arm, aber ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Ich habe keine Einstellung gesehen, wo ich dir sagen kann, was er da gepfiffen hat, und dementsprechend kann ich dir nicht sagen, ob ich den gegeben hätte, weil ich nicht weiß, was er gepfiffen hat.
Ich finde, dass der VAR den nicht zurücknimmt, ist eine absolute Skandalentscheidung meines Erachtens. Also mein erster Impuls, ich habe mich tierisch aufgeregt, und ich bin ja durchaus Bochums, ich wohne in Bochum, ne? Ich bin jetzt nicht gegen VfL Bochum eingestellt, so, aber das ist meines, also da, wenn ich Schiri-Chef bin vom DFB, muss der VAR erstmal ein halbes Jahr aus dem Verkehr gezogen werden und muss ich erstmal 100 sehr leichte Situationen angucken und mir sagen, was da passiert ist, weil das ist meines Erachtens absoluter Quatsch gewesen. Nusa steht einfach nur da, geht zum Ball, der Gegner rennt meines Erachtens einfach von hinten in ihn rein und fällt hin, und es wird als Foul, also ist völlig unverständlich mir, also absoluter Irrsinn. Völlig weltfremd.
Hätte ich gewusst, in welches Hornissennest ich hier steche, das ist ja Wahnsinn.
Auch da weiß man ja wieder die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR nicht. Wenn der Schiedsrichter irgendeine Berührung gesehen hat, die du halt auf den Kamerabildern nicht siehst, und er aber sagt, ich habe die gesehen, dann hat mein, also so wie ich es verstehe, der VAR jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, also wenn er sagt, er muss es ja klar widerlegen können. Und wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe gesehen, dass er ihn mit dem Arm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, da und da getroffen hat, und der VAR hat keine Kameraeinstellung, die ihm das klar widerlegt, hat er, glaube ich, keine Handhabe zu sagen, ja, nee, gib ihn nicht. Also der muss es ihm ja klar widerlegen können.
Naja, aber ich würde sagen, die Bilder widerlegen alles, sehr klar. Weil Nusa gar nichts Richtung Gegenspieler macht. Alles geht vom Gegenspieler Richtung Nusa aus.
Ich glaube Richtung alles. Kopf, weil Nusa sein Bein recht weit oben hatte und De Witt seinen Kopf sehr weit unten.
Aber der Kopf geht runter. Der Kopf geht runter auf Hüfthöhe.
Aber wenn es da einen Treffer gab, minimal, und De Witt hat sich zumindest danach den Kopf gehalten. Ist auch kein Foul.
Ich kann da nicht einfach meinen Kopf dem Gegner in die Hüfte rammen und sagen, ich kriege jetzt einen Elfer. Das ist doch komplett Banane.
Ich habe doch auch gesagt, dass es ein sehr harter Elfmeter war. Aber dann ist es tatsächlich
Es ist ein Skandal.
Skandal. Ja, dazu müssten wir aber wirklich die Kommunikation wissen. Weil wenn es um diesen Kontakt gibt und einen Kontakt gab es, dann ist es kein Serious Missed Incident, dann ist es eine Bewertung auf dem Feld. Und dann hat Miri recht. Dann muss es quasi eine klare Fehlentscheidung sein, dass es dass es revidiert wird. Du sagst, es ist eine klare Fehlentscheidung, aber wir wissen auch nicht, was die Kommunikation war.
Ich kann mir nicht vorstellen, was er gesagt haben soll, was man nicht durch die Bilder revidieren kann. Aber, also, keine Ahnung. Vielleicht kann sein, dass ich irgendwo einen Blindspot habe.
Ja, das
kann irgendwo sein, dass ich irgendeinen Blindspot habe und das falsch beurteile. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist ich habe direkt gesagt, das ist der schlechteste Elfmeter, den ich jemals gesehen habe.
Okay, Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Okay, aber
also jetzt abgesehen vielleicht von einer kleinen Schwalbe oder sowas.
Das eigentlich Interessante ist ja, dass das dann danach aber so ein wildes Spiel wurde. Und ja, auch wild in dem Sinne, Leipzig hätte das ja sogar auch noch gewinnen können. Leipzig hatte die größeren Chancen. Und gerade diese allerletzte Pausen, der an dieser Grätsche, an dieser Flanke vorbeigrätscht und den Ball trotzdem fast noch aufs Tor bekommt, die hatte einen Expected Goals Wert von 0,61. Die vorher die Pausen hatte in der 82. hatte einen Expected Goals Wert von 0,46. Ohne das jetzt überbetonen zu wollen, aber das zeigt schon, also Kleinmann diese Chancen nicht. Und das fand ich dann doch interessant, auch von Bochumer Seite. Ich glaube, dass Bochum wirklich eigentlich doch glücklich gewesen ist mit diesem Ergebnis, weil du hast zwar zu Recht gesagt, Miri, da war mehr drin, aber ich finde die Niederlage für Bochum, die 3-4 Niederlage, war wahrscheinlicher, weil Bochum dann ja in der Restverteidigung einfach, die standen in Gleichzahl in der Restverteidigung und dafür ist Xavi Simons zu gut, um den in Gleichzeit zu verteidigen als VfL Bochum. Das kriegt keiner von denen hin. Das hat mich fast ein bisschen gewundert. Ich kann es total nachvollziehen. Ich fand es auch gut, weil als neutraler Beobachter war es ein mega tolles Spiel, super anzugucken, geile Stimmung, das Stadion peitscht dich nach vorne. Aber in Summe muss ich sagen, auch wenn sich das total komisch anhört, ich finde fast, dass Bochum da mit dem blauen Auge davon gekommen ist, weil sie nach dem 3-3 viel zu offen standen und viel zu viele Großchancen für Leipzig zugelassen haben, die eigentlich Leipzig nutzt. Und dann verlieren sie dieses Spiel und wir sagen, oh Mann, ey, da seid ihr zurückgekommen und konntet es nicht zu Ende bringen. Deswegen sehe ich es da ein bisschen anders.
Spricht ja aber auch dafür, dass sie zumindest versucht haben, das Ding noch zu drehen. Und allein das ist mir schon.
Ja, klar. Du.
Nach den jüngsten Vorkommnissen war mir Bochum nicht mehr ganz so sympathisch, muss ich sagen. Und jetzt muss ich aber sagen, nach dem Spiel fand ich cool, dass sie dann sagen, okay, komm, jetzt gehen wir aber weiter und wollen das Spiel noch komplett gewinnen. Anstatt dann wieder zu sagen, und man weiß ja auch oft, was passiert, wenn du dann sagst, jetzt lassen wir plötzlich wieder hinten reinfallen und den Gegner irgendwie plötzlich wieder anlaufen lässt. Und wenn RB mal den Ball hat, wissen wir auch, dass er damit echt kicken können. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen, das erste Tor, das Abseitstor. Der Pass von David Raum da in die Schnittstelle war schon richtig überragend. Mhm. Dass der dann da einen halben Fuß im Abseits steht, der Baumgartner, ist natürlich ärgerlich aus Leipziger Sicht. Aber ich bin sonst nicht so der allergrößte David Raum-Fan, wenn er so bei der Nationalmannschaft und so. Aber ich muss sagen, der Ball war richtig überragend.
Mhm. Aber absolut. Das muss man sagen. Trotzdem, ja, Martin?
Ich habe noch einen anderen interessanten Aspekt, nämlich dass bereits vor Halbzeitpause und nach dem 3-0, zwischen 3-0 und Halbzeitpause, hat Bochum 69% Ballbesitz und 6-1 Schüsse. Mhm. Also Leipzig hat wirklich nach dem 3-0 direkt, also fast Notbremse gedrückt, muss man sagen.
Das, ja, die wollten sie halt auskontern. Also, das ist.
Ja.
Aber.
Ich habe noch ein anderes Thema, das mir bei dem Spiel aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt nur mehr auffällt. Baumgartner ist so oft, gerade auch am Anfang oder wenn Leipzig mal wirklich von hinten rausgespielt hat, so tief entgegengekommen. Und es ist mir dann beim noch mehr Spielen aufgefallen. Ich habe das, also entweder fällt mir das nur jetzt mehr auf oder sie haben alle wirklich viel Bayern und Harry Kane geguckt, weil ich finde, der Einzige, der mir am Anfang so aufgefallen ist, der das so krass gemacht hat, sich als zentraler Mittelstürmer oder als einziger Mittelstürmer so tief fallen zu lassen und auch mit im Aufbauspiel Fußball zu spielen, war für mich eigentlich immer Harry Kane. Und ich muss sagen, diesen Spieltag ist mir aufgefallen, dass das super viele Mannschaften mittlerweile machen. Oder ist mir das nur vorher nicht aufgefallen?
Nee, also das ist...
Was sie macht, hat es in der Hinrunde auch schon teilweise gemacht, auf jeden Fall.
Ja, Woltemar da schon auch, der ist schon auch bis auf den Sechser durchgekommen. Aber ich würde sagen, Teil des Spiels ist es eigentlich bei wenigen Teams. Bei Leipzig ist es eher so ein Misstrauen in den eigenen Spielaufbau. Also ich finde, dass er auch zu tief gekommen ist. Bei Leipzig kippen ständig Leute irgendwo hin ab. Kampel auf links, dann eben Baumgartner in den Sechserraum, Nusa in den Halbraum, auf den Flügel, Xavi Simons ist überall zu finden, Vermehren spielt manchmal rechts außen hinter Baku und das kann alles auch, also das ist jetzt alles per se nicht schlecht, aber dadurch, dass eben die Dinge meiner Meinung nach nicht geordnet passieren, bringt sich halt dann Leipzig immer mal wieder in ungute Situationen. Grundsätzlich ist das ja völlig okay, fluide zu spielen.
Was in der Hinsicht übrigens ganz, ganz strange war, war das das erste Tor, wo Baku den Schnittstellenpass spielt im linken Halbraum. Das war, glaube ich, da war Freistoß davor, wenn ich mich recht entsinne.
Und er läuft dann. Das war das 3-0.
Mhm. Ja, Baku ist eigentlich in der letzten Linie drin, um irgendwie den Freistoß zu bekommen und läuft dann von da diagonal. Ich weiß nicht, ob das eine Variante war. Das wirkte tatsächlich relativ improvisiert und hat dann dazu geführt, dass er dann da völlig, völlig frei in einem sehr interessanten Raum stand. Das war eine seltsame Szene. Aber sehr schöner Ball von ihm.
Auf jeden Fall.
Aber in Summe fällt eben Leipzig mit diesem 3-3 aus den Champions League-Rennen. Ich krieche jetzt schon zu Kreuz vor allen VfB-Fans, aber ich muss es dann noch im VfB-Segment machen, weil die Herren und Damen skippen ja sehr gerne, wie ich festgestellt habe, weil alles Gute, was ich dann in anderen Segmenten über den VfB sage als Referenz, das hört er dann nämlich immer nicht. Aber okay, gut. Ich möchte mich hier nicht echauffieren. Ihr hattet ja in Summe recht. Vielleicht sind die Chancen gar nicht so gering, für den VfB noch in die Champions League zu kommen, denn Leipzig jetzt auf Rang 5 abgerutscht, 31 Punkte, ein Punkt Rückstand und es kommen jetzt zwei schwierige Spiele für Leipzig. Also gut, das gegen Sporting in der Champions League ist dann wahrscheinlich schon egal, weil da ist man ja raus, aber dann das Heimspiel gegen Leverkusen könnte sehr, sehr interessant werden. Das sind die nächsten beiden Partien für Raber und für Bochum wiederum, das jetzt bei 10 Punkten steht und es könnten eben 12 sein, jada, 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 ihr habt es alle gehört. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Heidenheim, also mit den 10 Punkten. Für Bochum geht es jetzt dann zu Borussia Mönchengladbach und dann wird man zu Hause gegen Freiburg spielen. Bevor es dann zu Holstein Kiel geht, dann gibt es das direkte Duell zwischen aktuell Tabellenplatz 17 und Tabellenplatz 18. Und eine Partie fehlt uns jetzt noch von den Teams da unten drin, die gewinnen konnten. Und das ist der FC Augsburg tatsächlich. Wer hätte damit gerechnet, nach dem ersten Auswärtssieg dieser Saison folgt auch direkt der zweite. Und der in Bremen, der hatte es in sich aus beiden Richtungen. Ich glaube aber vor allem, dass sich auch Werder hier ärgern wird. Nicht nur, weil man natürlich in der Tabelle die Chance gehabt hätte, hier einen richtigen Sprung zu machen. Auch wegen der Entstehung der Tore. In der 5. Minute ist es nämlich schon Meier, der auf S&D passt. Der setzt sich sehr leicht gegen Friedl durch und kommt zum Schuss. Zetterer kann nicht parieren und schon führt Augsburg. Und es war so einfach, wie es sich angehört hat. Also nicht in der Ausführung einfach, aber in der Entstehung einfach. Später gibt es auch noch Chancen für Werder Bremen. Das wird durchaus so ein bisschen so ein Topos dieses Spiels. Also in der 13. Minute zum Beispiel verliert Rex Bitschei den Ball an Bittencourt, der passt zu Schmid, aber dessen Schuss pariert eben Finn Dahmen. Dann kommt eine Szene, die haben wir vorhin schon kurz angesprochen. In der 20. Minute das ist Abseitstor. In der 20. Minute fällt erst eins von mehreren Abseitstoren. Werder Bremen stand sowieso sehr, sehr gerne abseits. Im Abseits in diesem Spiel. Das war nach einem Freistoß. Stay schießt nach einer Ecke artistisch über das Tor. Und in der 39. Minute passiert jetzt das, was ich gerade schon angekündigt habe. Duksch ist nach einem langen Pass durch und Jakic berührt ihn leicht an der Schulter und Duksch fällt. Er sieht zuerst rot, Jakic, aber Benjamin Brandt war der Schiedsrichter. Tom Bauer, der Video Assistant Referee, und der schickt Benjamin Brandt an den Bildschirm und da nimmt dann Brandt die Entscheidung zurück. Er annulliert die rote Karte und es kommt noch schlechter für Werder Bremen, denn in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte fällt sogar noch das 0:2. Giannoulis bekommt von Bittencourt zu viel Platz auf dem linken Flügel und findet mit seiner Flanke mal wieder Essendé, der platziert zum 2:0, trifft. Werder ist in Unterzahl und läuft einfach nicht schnell genug zurück. Bittencourt geht zum Beispiel mit Giannoulis einfach nur mit. Augsburg hatte das Tempo rausgenommen und dann wieder angezogen und Werder hatte das Tempo nur rausgenommen und nicht wieder angezogen. Und so folgt dieser Gegentreffer. Und dann gibt es in der zweiten Hälfte sehr, sehr viele Chancen. Die größeren hat schon Werder Bremen, also Gröll trifft den Pfosten, Jung köpft an die eigene Latte. Aber man muss auch sagen, Augsburg hatte bei fast jedem eigenen Angriff einen Abschluss. Und so ist es zwar glücklich für Augsburg, dass Werder hier gar kein Tor schießt. Man hatte den Eindruck, die hätten noch ewig weiterspielen können und hätten nicht getroffen. Aber unverdient ist dann dieser Auswärtssieg vielleicht auch nicht. Martin, was ist zu dieser Partie zu sagen? Hat es dich denn überrascht, wie viel Werder Bremen zugelassen hat, wenn wir mal mit der Seite des Balls anfangen?
Ja, vor allem in paar Situationen, wie einfach das dann ging und wie, also was für große Konterräume das dann, also dass die Konterräume groß sind, wenn man auf die ballferne Seite spielt, ist nicht so bemerkenswert, aber wie einfach die dann teilweise auf die ballferne Seite gekommen sind, die Augsburger, das war dann so ein bisschen, also da gab es ein paar Situationen, wo 3, 4, 5, 6 Bremer eigentlich in der Lage waren, auf den Ball zu pressen und dann laufen aber nur so 2 halb gar an und die anderen brauchen noch ein bisschen und so, also Gegenpressing, du hast vorhin schon das Rückzugsverhalten angesprochen. Ich sag nochmal die andere Seite der Medaille, dass das Gegenpressing-Verhalten auch jetzt nicht besonders gut war. War nicht konstant schlecht, aber es gab genug Szenen, wo man das deutlich besser hätte machen können. Generell vielleicht so ein bisschen die Bissigkeit gegen den Ball. Also das zweite Tor, da ist auch eine Szene, wo es im Grunde ein 5-3 für die Bremer ist, aber die halt, also die zwei hinteren in diesem 5-3 dann nicht durchschieben, sondern einfach in einem toten Raum stehen bleiben, wo sie eigentlich niemanden verteidigen. Und deshalb ist dann ballfern auf dem zweiten Pfosten, sind sie dann auch in Unterzahl. Und deswegen kommt Essende da zum Kopfball frei. Außerdem wurde es dann auch nicht vernünftig mannorientiert aufgenommen in der Box, kam auch noch dazu. Also da war defensiv ein bisschen viel im Argen bei Bremen. Ich fand es aber dennoch, muss ich sagen, unterm Strich eigentlich so ungefähr das Spiel, was man von Bremen gegen Augsburg erwarten würde. 20:9 Schüsse am Ende für Bremen spiegeln schon auch zumindest weite Strecken des Spiels wieder, wobei sich natürlich Augsburg mit der Führung auch ein bisschen zurückziehen kann und Bremen kommen lassen kann und dann hinten kompakt waren und so, muss man ein bisschen mit einbeziehen. Aber unterm Strich fand ich Bremen ein bisschen besser und Augsburg hatte dann zweimal Essende, was ich ganz witzig fand, weil ich noch in der Hinrundenrückschau gemeint habe, dass das Augsburg also mehrfach so gefällig gespielt hat und dann gerade die letzte Durchschlagskraft nicht hatte und hatte noch über Tietz geredet. Jetzt wurde genau diese letzte Durchschlagskraft ganz gewinnbringend ins Spiel gebracht von einem anderen Mittelstürmer.
Und ja, wirklich sehr, sehr gut. Sehr, also das 1:0 zum Beispiel, das war ja schon mal so ein Killer für Bremen. Das hat einfach Essende sehr gut gemacht. Ich meine, alle Werder-Fans haben das vielleicht schon erwartet, wie dieses Spiel gelaufen ist, weil zum einen kennen die eigene Abwehr und die kennen die eigene Bilanz gegen Augsburg, die ist nämlich einfach nicht gut, aber das ist ja ein Aspekt, der hilft dann eigentlich bei der Analyse solcher Spiele sehr wenig. Woran lag es denn deiner Meinung nach dann, dass Werder so viele Chancen hatte? Also, dass man jetzt keine dieser Chancen genutzt hat, das ist dann so ein bisschen, da kommen eben viele Dinge mit dazu. Manchmal aber auch hatte ich den Eindruck, also warum schießt da nicht einfach mal jemand direkt? Also warum muss immer erst der Ball angenommen werden? Ich weiß nicht, ob das auch dein Gefühl war, aber wie hat es denn überhaupt Werder geschafft, so viele Chancen sich herauszuspielen?
Also, naja, wie Werder das meistens macht, ne? Also sie haben ein großräumiges Aufbauspiel und haben sehr gute Bewegungen in die letzte Linie rein, viel Tiefe und dann auch in der letzten Linie viel gegenläufige Bewegungen, sehr zügiges Ausspielen von Flügelsituationen, Flanken in den richtigen Situationen, nutzen auch dieses bei Stuttgart sehr populäre Mittel, dass man häufiger mal einen Stürmer einfach dann in den Fuß anspielt in die letzte Linie. Und was wir schon besprochen haben, auch dieses, dass man mal mit zwei Spielern auf einen Verteidiger überrennt, gute Strafraumbesetzung. Also das ist einfach was sie generell relativ gut machen und wo Augsburg auch nicht so top verteidigt, ne? Also da sind die Abstände nicht immer so präzise wie bei St. Pauli zum Beispiel. Sondern hier und da wird schon mal was offen gelassen oder es wird mal jemand mannorientiert verfolgt, was Bremen eigentlich immer zugute kommt, weil sie gut darin sind, dann mit Rotation diese Räume dann zu bespielen. Ja, also es war dann, würde ich sagen, offensiv ein Werder Bremen, wie man es eigentlich kennt, einfach.
Aber hätte da Augsburg was besser machen können, deiner Meinung nach?
Naja, erstmal kannst du natürlich mehr Druck machen, ne? Sie haben relativ wenig Pressing gespielt insgesamt im Spiel, sondern haben Bremen schon kommen lassen. Und ich habe bei Bremen immer das Gefühl, eigentlich, wenn du das Aufbauspiel für die wirklich kompliziert gestaltest, ist das eher das, wo sie Schwächen haben. Wenn das Aufbauspiel relativ einfach ist, im Übergangsspiel auch in den Strafraum hinein irgendwie zu Strafraumszenen zu kommen und dann damit dann auch irgendwann mal zu Chancen, das ist dann tendenziell die Stärke und ich finde, da hat Augsburg schon ein bisschen an der falschen Stelle angesetzt, was durch das 1-0 halb widerlegt, halb bestätigt wird, weil da waren sie im Pressing und da hat Bremen den Fehler gemacht, weil sie nicht die richtige Bewegung hatten, weil sie im Zentrum relativ große Abstände haben und den falschen Sechser anspielen quasi. Und das kam dann aber im Laufe des Spiels immer weniger und gerade in der zweiten Halbzeit eigentlich kaum noch.
Andererseits hat es aber ja Augsburg dann in letzter Konsequenz immer ganz gut verteidigt bekommen. Also ich fand, dass Mazzima ein gutes Spiel gemacht hat, Zäsiger war oft zur Stelle, auch mit der nötigen Körperlichkeit, das wurde auch ganz lange nicht bestraft, also Werder hat sehr, sehr viel reklamiert, die Spieler. Mir persönlich war es auch zu viel. Da war zu viel Aufgeregtheit im Spiel. Aber es gab schon die Szenen, wo also Rex Bitschei stempelt einmal seinen Gegenspieler direkt vorm Schiedsrichterassistenten und es gibt dafür keine gelbe Karte, die kriegt er erst später. Aber Augsburg, finde ich, war da schon an den entscheidenden Stellen dann schon, mit Ausnahme von Kodosu. Ich fand, der hatte gegen Köln ganz schöne Probleme. Aber Janulis gegen Weiser, auch wenn er mal überspielt wurde, der ist immer wieder zurück in die Situation gekommen. Der war immer dann nochmal im Strafraum, wenn er gebraucht wurde. Also ich hätte mir auch höheres Pressing, also vorher erwartet von Augsburg, wenn ich nicht schon so viele Augsburg-Spiele gesehen hätte diese Saison, weil sie machen es einfach nicht mehr unter Torup irgendwie. Das ist jetzt nicht mehr das Ding. Deswegen waren es auch wieder 29% Ballbesitz. Aber also bleib schon bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Meinem Eindruck nach hätte Werder hier ganz lange spielen können und hätte wahrscheinlich kein Tor mehr erzielt, trotz der vielen Chancen, die man hatte. Würdest du da denn zustimmen oder ist es nur meine Wahrnehmung?
Finde ich immer schwer zu beurteilen bei solchen Spielen, weil für mich hat es sich eher so angefühlt, wie da hat dann einfach das nötige Quäntchen Glück im Strafraum gefehlt, ne? Dass da mal ein Ball richtig runterfällt, dass der mal nicht an den Pfosten geht, sondern rein. Es gab 7 geblockte Schüsse von Augsburg, muss man sagen. Also haben das schon im Strafraum gut gemacht dann. Aber auf Dauer, wenn du 20 Schüsse zulässt, und da waren schon auch ein paar ordentliche Chancen dabei. Ja, war dann eher ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Also natürlich, logisch, wenn das nicht Grüll und Duxch sind, sondern Wirtz und Schick, dann sind es wahrscheinlich 3 Tore und nicht 0,5. So.
Ja.
Aber die haben sie halt nicht.
Expected Goals Wert 1,35 zu 0,83. In der zweiten Hälfte waren es 0,94 zu 0,62. Also es war irgendwie war es ein ausgeglichenes Spiel, weil ja auch Augsburg aus seinen kleinen Chancen keine großen Chancen gemacht hat und dann Zetterer da auch meistens gar nicht eingreifen musste. Das Gefährlichste war ja tatsächlich der Kopfball von Jung an die eigene Latte. Das war ja eigentlich die größte Chance für Augsburg in der zweiten Hälfte. Aber es reicht ja, zweiter Sieg in Folge für Augsburg und damit 22 Punkte. Damit hat Augsburg jetzt komfortable 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Heidenheim. Und rein theoretisch, wenn Augsburg nicht daher käme, wo man herkommt, könnte man jetzt sogar wieder den Abstand nach oben zitieren. Der ist nämlich nur noch 6 Punkte auf Mainz 05 auf den internationalen Plätzen. Aber so schnell wollen wir jetzt mal noch nicht hier gleich die Richtung wechseln bei Augsburg. Warten wir doch erstmal die nächsten 2 Spiele ab. Da spielt man nämlich zu Hause gegen Heidenheim und dann bei St. Pauli. Das heißt, direkte Konkurrenten in der unteren Tabellenzone. Und sollte es Augsburg da schaffen, auch erfolgreich zu sein, dann können wir vielleicht auch noch über andere Themen sprechen. Für Werder Bremen wiederum bleibt es bei Rang 9 und 26 Punkten. 2 Punkte Rückstand sind es auf Rang 6 und 5 Punkte Rückstand sind es dann schon auf Rang 5. Für Werder geht es jetzt dann zu Borussia Dortmund, bevor man zu Hause gegen Mainz 05 spielen wird. Und damit sind wir bei einem kurzen Zwischenbreak angelandet und ich kann euch aber noch eine Info nachliefern. Jetzt werden alle bestraft, die immer skippen zwischen den Kapitelmarken. Frank Schulz im Jahr 1987 hat den letzten Hattrick für den VfL Bochum erzielt. Ich hatte es rausgesucht und habe es vergessen, dann vorher noch zu sagen. Also, und diejenigen, die sich noch daran erinnert haben, Props an euch. Und ansonsten wollte ich euch aber eigentlich in diesem Segment sagen, was in dieser Woche noch beim Rasenfunk zu hören sein wird. Zum einen geht jetzt die zweite Liga der Männer wieder los, beziehungsweise sie ist schon losgegangen und auch bei uns mit der Ligatur wird darüber berichtet. Eva wird am Montagabend die entsprechende Folge aufzeichnen und dann auch veröffentlichen. Es gibt einen Schwerpunkt zur ersten Liga der Männer. Über Leverkusen werde ich sprechen mit Sebastian Bergmann. Mittwochmittag ungefähr wird diese Folge dann erscheinen und dann haben wir jetzt nämlich dann fast alle Vereine durch und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, es gab 2 Schwerpunkte in der letzten Woche zu Union und zum ersten FSV Mainz 05. Beide würde ich euch sehr, sehr empfehlen wollen. Auch Mainz fand ich sehr, sehr interessant, nochmal zu hören, wie da so die allgemeine Lage ist, auch mit Blick auf den Gesamtverein. Das fand ich sehr interessant, auf Kaderplanung und so weiter und so fort. Das alles könnt ihr im Rasenfunk hören. Und warum ist das alles möglich, obwohl wir Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei sind? Weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze möglich macht. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Hab gerade heute wieder in die Zahlen geguckt, hab gesehen, viele von euch machen das via PayPal und übernehmen dann die PayPal-Gebühren für uns. Das ist sehr, sehr nett. Dann kommen tatsächlich auch 100% eurer eigentlich angedachten Spende bei euch, bei uns an. Ansonsten könntet ihr auch die Überweisung verwenden oder Kreditkarte. Es geht alles. rasenfunk.de/supportersclub. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Passa SR, bei Tobi, bei Matthias, bei Red Moon 81 und bei Hari FCSP. Sie alle haben uns in der Vergangenheit unterstützt und darüber sind wir sehr froh. Nein, dafür wollen wir uns sehr bedanken. Na, ich krieg's nicht mehr hin. Offenbar kann ich schon nicht mehr moderieren. Unterstützt uns trotzdem, damit ich mir vielleicht ein Rhetorikseminar leisten kann. Also rasenfunk.de/supportersclub. Wir machen weiter mit dem Spieltag. Allerhöchste Zeit wird's, dass wir wieder mehr ins Rollen kommen. Und ins Rollen ist auch Eintracht Frankfurt gekommen gegen Borussia Dortmund. Und das aber auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also zum einen war schon vor Anpfiff klar, dass Omar Mamouche den Verein verlassen wird. Denn er stand nicht im Spieltagskader. Mein Bruder, herzliche Grüße, der noch im Stadion war mit meiner Nichte, der war live mit dabei, als es in der Straßenbahn ankam und als sein Nebenmann dann direkt bei Kickbase Mamouche verkauft hat. Mit dieser Lamoyanz wurde diese Meldung aufgenommen. Das fand ich.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Das ist wirklich so. Aber ich kann mir das so gut vorstellen. Man hat es ja selbst schon oft genug erlebt. Und da geht eben dieses Spiel los ohne Omar Mamouche und eben mit Borussia Dortmund, das ja auch aus der Niederlage gegen Holstein Kiel nach Frankfurt kommt. Und bereits nach 58 Sekunden hat Dortmund Glück, nicht zurückzuliegen nach einem Fehler im Aufbauspiel von Kobel. Aber auch der BVB hat seine Möglichkeiten. Guirassy köpft eine Flanke von Rierson an den Pfosten und Dortmund hat insgesamt mehr Ballbesitz. Die Tore, die macht allerdings die SGE. 18. Minute, Christensen hat mal wieder zu viel Platz auf seinem Flügel und nach einem Doppelpass mit Etiquette, weil Benzebaini nicht hinterherkommt, ist fast untertrieben. Benzebaini hat offenbar nicht mal den Gedanken, hinterher zu laufen. Deswegen kann Christensen flach auf Etiquette flanken, der in den Strafraum gestürmt ist und zum 1:0 trifft. Dann trifft Ansgar Knauf nur den Innenpfosten. Girassi klaut Groß eine sehr gute Schusschance. Ekitike schießt nach Pass von Knauf über das Tor. Brown bekommt von Ekitike den Ball, schießt aber abgefälscht rüber. Kutu wird eingewechselt und scheitert an Trapp. Collins testet mit einem Rempler gegen Gittens die Linie von Schlager. Der gibt dafür keinen Strafstoß, obwohl es hier auch einen klaren Kontakt bei den Füßen gab. Und auch nicht, als die schon vorhin angesprochene Szene passiert, wo Thiat Girassi zu Boden reißt. Das heißt, es gibt zweimal keinen Strafstoß für den BVB und stattdessen noch das 0:2. Nach einer Pressingaktion schlägt Kobel den Ball zu ungenau in der 92. Minute schon. So kann Thiat nach vorne köpfen, wo Højlund und Usun den Ball verspielen, ihn aber zurückgewinnen. Can verliert den Ball an Højlund, dann klaut er ihn noch Schlotterbeck, der als letzter Mann dazwischen kommen wollte. Højlund läuft alleine auf Kobel zu. Er hätte auch noch passen können nach links und nach rechts. Er entscheidet sich für den Schuss und trifft dann auch und macht damit sein erstes Tor für Frankfurt. Und damit, Miri, ist dann diese Partie auch entschieden. Und es kommt noch zu sehr bemerkenswerten Bildern nach dem Spiel. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Spiel erstmal, beim Sportlichen. Es war aber enger, als dieses 2:0 es aussagt, und logischerweise sprechen viele Menschen danach vor allem über die Strafstoßentscheidung, die es nicht für den BVB gab. War denn das für dich auch das Entscheidende, dass es der BVB nicht geschafft hat, hier vielleicht mit einem 1:1 zum Beispiel rauszugehen?
Also wenn wir darüber reden, waren für mich eigentlich nur die Elfmeter entscheidend, weil so wirklich eng fand ich das Spiel nicht. Also ich fand, bei den Elfmeterszenen können wir diskutieren. Ansonsten war das schon recht verdient für die Eintracht. Also ich fand, dass die Dreier-Fünfer-Kette vom BVB gar nicht funktioniert hat. Das war sowohl die drei Innenverteidiger haben mir überhaupt nicht gefallen. Also auch die haben überhaupt keine Sicherheit da hinten ausgestrahlt, haben immer wieder Lücken freigegeben. Über Benzebaini weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Warum man den erst in der Halbzeit auswechselt.
Ja, klar. Ich da kurz reingrätschen, weil ich muss ein bisschen meine Hand schützend drüber halten, weil vor allem bei dem Gegentor und wahrscheinlich auch über das ganze Spiel gerechnet, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass er einfach nicht fit war. Dass er irgendwie noch von seiner Erkältung irgendwas hatte oder so. Und der hat direkt vor dem Gegentor hat er einen relativ langen Sprint nach vorne. Und ich glaube, der hat der Körper einfach zugemacht in dem Moment. So, also das ist für mich nicht als irgendwie fehlender Einsatz erklärbar. Ich habe auch extra nochmal die Anfangsphase bis zum 1, ich hatte die erste Halbzeit im Nachgang gesehen und extra nochmal auf Benzebaini geachtet. Und man hat auch nicht den Eindruck bis zu dem Zeitpunkt, dass er irgendwie nicht am Spiel teilnehmen will oder so, sondern sieht einfach aus wie ein körperlicher Shutdown für mich.
Aber warum nimmt man ihn dann erst in der Halbzeit raus? Ist es nicht total?
Genau.
Naja, das ist das, was wahrscheinlich ich mich nicht frage, so erkannt in der Situation, I guess. Du siehst ja nicht
also, woher es
so
kommt,
viele Wiederholungen auf der Bank.
Ja, woher es kommt, lassen wir mal dahingestellt. Ich will ihm persönlich auch gar nichts Böses. Aber es war eine Vollkatastrophe. Und warum man da bis zur Halbzeit wartet, um ihn auszuwechseln, tut man sich, seiner Mannschaft und auch dem Spieler selbst ja überhaupt gar keinen Gefallen. Sowohl, dass man ihn da einfach im Regen stehen lässt und ihn, sorry für die Klarheit, aber ziemlich scheiße aussehen lässt, als auch seiner Gesundheit. Wenn er wirklich gesundheitlich angeschlagen war, tut man dem ja auch keinen Gefallen. Also insofern kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, warum der da die komplette erste Halbzeit spielt. Noch dazu war Kutu, der kam rein und war gut. Also ich hätte es ja verstanden, wenn man gar keine Alternative auf der Bank gehabt hätte, aber hatte man ja offensichtlich und da hätte man meiner Meinung nach schon früher reagieren müssen.
Und da würde ich gerne eine Frage zu stellen, weil, also ich fand es auch, dass mit Kutu wieder mehr Offensive da war und vor allem wurde der Eintracht ein wichtiges offensives Element genommen, nämlich die Stärke von Christensen. Also Christensen, der hatte wahnsinnig viel Platz. Es gab auch zum Beispiel die Szene in der ersten Hälfte noch, da steckt er auf Knauf und Knauf passt auf Ekitike im Rückraum des Strafraums. Das war auch nochmal eine große Chance. Da war auch Benzibaini nicht dran. Und als dann aber auf der einen Seite Kutu gespielt hat und Riason dann aber die Seite gewechselt hat, hat Kampfschwein gegen Kampfschwein gespielt. Und das, da hast du gleich gesehen, was quasi defensiv möglich gewesen wäre für den BVB. Muss man da dann im Nachhinein auch unabhängig von Benzibaini sagen, dass da vielleicht Nuri Sahin die falsche Aufstellungsentscheidung getroffen hat, weil dann wurde es schon deutlich besser, defensiv auch.
Ja, muss man im Nachhinein wahrscheinlich, also ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, ob man, wer das jetzt vorher auch gesagt hätte, weiß ich nicht, aber im Nachhinein muss man das definitiv so sehen. Ich vermute oder hoffe, dass Nuri Sahin das im Nachhinein selbst so sieht und nicht der Meinung ist, dass das alles richtig war, aber kann er sich hinterher auch nichts von kaufen. Und dass man das natürlich im Nachhinein besser bewerten kann, wissen wir alle. Und ja, letztlich muss man das so zusammenfassen, weil in der zweiten Halbzeit war der BVB auch deutlich stabiler hinten. Aber ich kann, wie gesagt, ich glaube, den Wechsel hätte man früher machen müssen. Aber auch unabhängig von Benzibaini fand ich die drei Innenverteidiger nicht gut. Und dann habe ich auch nicht ganz verstanden, dass teilweise im Aufbau ein Pascal Groß auch noch nach hinten gezogen wird, obwohl du drei Innenverteidiger hast, von denen irgendeiner eigentlich einen Spielaufbau machen können sollte. Kann ich nicht ganz verstehen. Also, dass man diesen abkippenden Sechser bei einer Viererkette zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, verstehe ich und ergibt ja auch alles Sinn. Aber bei drei Innenverteidigern auf dem Platz verstehe ich nicht so ganz, warum du noch deinen Sechser damit reinziehst.
Ja gut, vielleicht, weil Eintracht Frankfurt das eigentlich ganz gut gemacht hat, also als quasi Dortmund noch, die haben ja am Anfang im 3-2 aufgebaut und dann gab es auch gleich diese Schrecksekunde mit dem Pass von Kobel, wo sich auch denkt, meine Güte, schlag ihn halt einmal lang, es ist jetzt nicht so schlimm, du wirst nicht direkt ausgewechselt, keine Sorge, aber sagt sich natürlich auch leicht vom Sofa aus und dann kam ja dann diese Phase so ab der, keine Ahnung, 15 Minute sowas, dass sie dann im 4-1 aufgebaut haben statt im 3-2. Aber lag das vielleicht daran, dass die Eintracht halt auf dieses 3-2-Aufbauen sehr gut vorbereitet war? Und ich fand, das haben die sehr gut gemacht. Also es gab immer quasi das entsprechende 2-3 von Eintracht Frankfurt. Die waren immer super zugeordnet, die waren nie allzu weit weg. Und dann, wenn du eh schon verunsichert bist, glaube ich, fühlt sich das richtig an, dich fallen zu lassen und quasi eine Überzahl in der allerersten Linie zu schaffen. Das Problem war halt, dass die Pässe, die von da kamen, halt dann nicht so wirklich geholfen haben. Meiner Meinung nach.
Ja, aber du nimmst dir eine tendenziell Anspielstation nach vorne und wenn du zu viert hinten, also selbst wenn du zu viert hinten den Ball sicher laufen lässt, hast du ja null Raumgewinn. Also der Vorteil bei der Viererkette ist ja dann, dass du die beiden Außenverteidiger hochschiebst und dann halt zu dritt aufbaust mit dem Sechser und den beiden Innenverteidigern. So hast du aber vier auf einer Linie und eigentlich fast niemanden mehr in der Mitte, weil den einen in der Mitte kannst du auch, also den einen Sechser, der in der Mitte alleine bleibt, kannst du auch nicht mehr anspielen. Das heißt, dir bleibt ja fast nur der lange Ball irgendwo vorne rein. Du hast ja niemanden mehr da, den du anspielen kannst. Deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden.
Ich glaube, man sieht das, mir ist es nicht so negativ aufgefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie statisch sie das gemacht haben. Also man sieht es bei anderen Mannschaften auch immer mal wieder. Xhaka zum Beispiel macht das bei Leverkusen auch, dass er in so einen Viereraufbau zurückgeht. Aber normalerweise machst du es halt nicht statisch, sondern du machst es einmal kurz, um die Zuordnung ein bisschen aufzudröseln vom Gegner und dann ein bisschen Platz im Zentrum wieder zu schaffen und dann schiebst du wieder nach vorne mit dem Sechser. Ne? Also Xhaka ist dann nie länger als 5 bis 10 Sekunden irgendwie in dieser letzten Linie, sondern achtet dann auch, dass er möglichst schnell wieder ins Zentrum danach zurückkommt. Andrich macht es auch manchmal. Deswegen wäre ich da nicht so überkritisch, aber ich glaube, es ist ein bisschen ein Symptom für das Generelle, woran Dortmund ein bisschen krankt, und das ist einfach Präsenz und Präsenz und Kontrolle im Zentrum, das so einfach, und das ist eigentlich, wenn du dir den Kader anguckst, kann die fast nur von Groß kommen, und dass du dann gerade Groß auch zurückfallen lässt, macht's mal ein bisschen fragwürdiger, und das ist, glaube ich, ich fand, das war gegen Kiel das große Problem, dass das Zentrum sehr, sehr offen war, und deswegen hat man jetzt, glaube ich, so ein bisschen Can, Mecha, Groß, so alle Sechser irgendwie drauf und klare Doppelsechs eigentlich, damit man das ein bisschen besser in den Griff kriegt. Hatte dann aber dadurch Gittens also mit Gittens nicht auf dem Flügel, sondern Gittens auf dem Papier als Zehner, der dann aber nicht viel Zehner war, sondern auch trotzdem eher Flügel gespielt hat, wodurch dir dann wieder ein zentraler Spieler fehlt. Von daher hat das gar nicht so wahnsinnig viel gebracht. Und dann, wenn dann auch noch ein Sechser abkippt, dann hat es dir auch wieder nicht so viel gebracht. Also es war kein wirklicher Schritt nach vorne unterm Strich. Und ja.
Aber auch gegen den Ball war es beim BVB, war das Mittelfeld jetzt nicht super stabil. Also nee,
beim ersten Tor ist es auch so.
Auch da 1-2.
Ja, beim ersten Tor, ne, Benze Baini sieht zweimal schlecht aus, aber es ist auch so, dass Mecher und Groß beide komplett mannorientiert rausrücken, wo es eigentlich, also vor allem für Mecher nicht notwendig ist. Mecher könnte auch rüberschieben und Götze aufnehmen. Stattdessen muss Schlotterbeck dann auf Götze rausrücken und deshalb ist der Raum dann so riesig. Und Can ist dann auch noch zu spät auf Ekitike drauf, macht die 50-50-Sache. Wenn ich rausgehe, ist hinter mir Platz. Wenn ich nach hinten gehe, hat Ekitike freie Bahn und er macht 50-50 und macht beides nicht zu. Also das war schon. Da hat dann nicht besonders viel gestimmt im Defensivverbund.
Also gerade Mnischa hat sich manchmal extrem unnötig rausziehen lassen, auch schon so aus der, bis auf die vorderste Linie, wenn die Eintracht von ganz hinten rausgespielt hat, sodass hinter ihm riesen Lücken waren. Also das hat, da hat es gegen den Ball definitiv nicht gestimmt beim Dortmund.
Ja, wurde dann sehr mannorientiert, was nicht gut ist, wenn einer nicht rennen kann.
Ja, vor allem, er macht dann quasi Man-Watching. Also nicht Ball-Watching, sondern er guckt halt dann quasi, auf welchen Mann er rausschieben kann und sieht nicht, wie groß der Raum hinter ihm schon ist oder ob da vielleicht sich sogar schon jemand reinfallen lässt. Und trotzdem hat man es dann gar nicht so sehr gemerkt in der zweiten Hälfte, weil dann die Eintracht vielleicht einen Tick zu tief stand, deswegen auch so viele Chancen zulässt. Also die einzigen Gefahrenherde und auch ja die Strafstoßsituationen, die kommen ja eigentlich immer. Also Gittens hat oft eine Rolle gespielt, Kuto hat immer eine Rolle gespielt. Aber es hat eben auch eine Rolle gespielt, dass eben Dortmund überhaupt in den Strafraum reingekommen ist, was ja in der ersten Hälfte gar nicht so der Fall war. Und dann gibt's, also müssen wir da noch drüber diskutieren. Also für mich sind es zwei Strafstöße, die man eigentlich kriegen muss. Also Gittens wird eindeutig am Knie getroffen und Guirassy wird dann von der Art so gehalten, dass er nicht schießen kann. Und ja, natürlich hat sich Guirassy vorher 2-3 Mal fallen lassen und auch schon in der Vergangenheit. Aber trotzdem ist es halt ein Foul. Also so darf ja ein Schiedsrichter dann auch nicht denken. Seht ihr das anders mit den beiden Strafstößen? Miri hat schon genickt. Sieht's, glaube ich, ähnlich.
Also ich finde auf jeden Fall, und auch da haben wir wieder das Problem, dass diese Situation dann, glaube ich, zu häufig, also erstens verstehe ich gar nicht, warum er sich's nicht überhaupt anguckt. Also vor allem die Situation Collins Gittens kann ich nicht verstehen, warum er sich die nicht anguckt. Und wenn man die Sequenzen gezeigt bekommt, finde ich es immer schwierig, wenn man sich die nur in Zeitlupe anguckt. Weil da sind wir wieder bei dem Problem, was ich und auch Martin vorhin schon gesagt haben, in Realgeschwindigkeit ist das halt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn ich da in voller Geschwindigkeit und Gittens ist jetzt, glaube ich, auch nicht der langsamste, da reinlaufe und krieg dann einmal kurz das Bein gestellt oder wie auch immer. Das hat natürlich eine totale Auswirkung. Deswegen finde ich diese Zeitlupen immer interessant, um zu sehen, war da ein Kontakt, aber danach muss man, davor und danach muss man sich es definitiv in Realgeschwindigkeit angucken, um auch einschätzen zu können, eben diese Frage, war das ursächlich fürs Fallen und das kannst du nur in Realgeschwindigkeit, glaube ich, beurteilen. Also für mich sind es auch beides eher welche. Klar kann man beim zweiten wieder drüber diskutieren mit er hält nur kurz, aber auch da, er hält halt, egal wie lange. Also de facto greift er ohne irgendeine Bewegung zum Ball einfach nur nach der Schulter und das ist für mich auch ein Elfmeter.
Ist dann sogar auch rot, weil es kein ballbezogenes Foul ist. Also zumindest meinem Verständnis
nach. Auch im Strafraum? Oder ist da wieder die Doppelbestrafung? Ne,
die Doppelbestrafung gibt es nicht, wenn es einen Ballbezug gibt beim Foul. Also meinem Verständnis nach wäre es rot und Strafstoß. Aber gut, jetzt ist dann auch müßig. Wenn wir vielleicht nochmal kurz...
Das Tragische natürlich ist daran, dass es auch der Guirassy, vor allem die Guirassy-Szene, natürlich ein ziemlich guter Angriff war, was auch eine sehr gute Chance hätte sein können, womöglich. Weil der Ball relativ weit weggesprungen war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er noch erwischt hätte, aber es sah eigentlich in Realgeschwindigkeit schon eher so aus. Ne? Also zur Einschätzung vorhin schon relativ viel diskutiert, aber ich finde so für die Einschätzung bezüglich, ist das jetzt relevant, um das, also sollte man das berücksichtigen in der Einschätzung der Mannschaftsleistung. Dafür ist ja weniger die Entscheidung relevant, als vielmehr, war das eine herausgespielte Szene oder nicht. Und das war auf jeden Fall eine.
Mhm. Ja, war ein schöner Pass von Adeyemi.
War die Situation von Guirassy, wo er eine gelbe Karte wegen Meckerns kriegt, weil er vom eigenen Mann umgetreten wurde, vorher oder hinterher?
Die war vorher.
Nachher, glaube ich.
Ja? Nee, das war vorher, glaube ich.
Oh.
Das war.
Dann hat der Schiedsrichter vielleicht deswegen keinen Elfmeter mehr gegeben, weil er keinen Bock mehr hatte, Guirassy noch einen Elfmeter zu geben, nachdem er sich da so aufgeregt hat.
Ja.
Aber wo er auch nichts dafür kann. Ne? Er merkt ja nur, dass er umgehauen wird. Kann er nicht drauf kommen, dass das sein Mitspieler macht.
Das stimmt, aber es ist halt dann auch zu Recht, dann da gelb zu zeigen, wenn sich Daniel Schlager denkt, ja Junge, also Entschuldigung, jetzt wird's wirklich. Aber lass mal noch kurz über die SGE sprechen, weil erstes Spiel ohne Omar Mamouche und das wird jetzt das neue Narrativ dieser Saison werden, wie man damit umgeht. Miri, wie haben sie dir denn gefallen mit Knauf neben Ekitike?
Mir hat Knauf extrem gut gefallen. Ich finde, dass der sich ziemlich problemlos eingefügt hat und auch nicht so gewirkt hat, als hätte er da irgendwelchen Druck auf seinen Schultern im Sinne von, oh Gott, jetzt muss ich den großen Omar Mamouche ersetzen. Ich fand Ansgar Knauf ehrlicherweise schon, ich fand den schon immer gut. Ich fand den auch damals, als er seine paar Spiele da beim BVB gemacht hat, schon gut. Ich glaube auch nicht, dass die Eintracht jetzt nur, weil Mamouche weg ist, einbricht. Dafür sind sie geschlossen, und also als Verbund und auch was die Einzelspieler angeht in der Breite, glaube ich, zu gut aufgestellt, als dass sie jetzt, wir brauchen nicht über die Qualität von Omar Mamouche diskutieren, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass die Eintracht jetzt nur deswegen einbricht. Ich glaube, dass sie in der Lage sind, das aufzufangen und dass sie da als Mannschaft trotzdem weiter einen guten Fußball spielen.
Martin, hast du da noch eine Meinung zu?
Lustigerweise war ich im Laufe der Saison bei Rocket Beans ja bei der Frage dabei, welcher Abgang wäre der schlimmste für die Mannschaft. Ich musste da schon gegen Mamouche argumentieren und mein Argument war damals, naja, die haben Ekitike, der mehr oder weniger das Gleiche macht, auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was sich jetzt im Grunde so ein bisschen in dem Spiel bisschen bewahrheitet hat. Allerdings glaube ich schon, dass man, also die Erwartungshalt, also wenn man jetzt die Punkte tippen würde, die Eintracht in der Rückrunde einfährt, würde ich schon mal mindestens 5 Punkte nach unten korrigieren durch den Abgang. Ne? Wenn nicht sogar mehr. Eigentlich eher mehr. Deswegen, ja, also ich finde, also sie spielen ja schon ziemlich Konterfußball, muss man sagen, diese Saison. Und dafür war Mamouche schon krass wichtig. Also das Bayern-Spiel ist ja nicht zum Beispiel, ist überhaupt nicht vorstellbar ohne Mamouche. Ich bin gespannt, aber ich habe auch das Gefühl, sie haben schon insgesamt einfach einen ziemlich guten Kader und ich erwarte eigentlich nicht, dass der Kader jetzt nicht eine ziemlich gute Chance hat, in den Top 4 einzufahren. So, deswegen wird man wahrscheinlich die Schwere des Abgangs wird man vielleicht nicht so dolle spüren, wie sie eigentlich ist, wenn man jetzt, also wenn jetzt irgendwie ganz viele Mannschaften noch auf Augenhöhe mit Frankfurt wären, also wenn Dortmund zum Beispiel eine bessere Saison spielen würde, wenn Leipzig ein bisschen eine bessere Saison spielen würde, dann würde man, glaube ich, dann würde mir der Abgang als Frankfurt-Fan deutlich größere Bauchschmerzen machen als jetzt in der aktuellen Situation.
Und hattet ihr auch den Gedanke, wie absurd es ist, dass Mario Götze, so wie er bei Eintracht Frankfurt spielt, dem BVB so heftig weitergeholfen hätte in diesem Spiel und generell?
Naja, total.
Das ist schon, also in was für einer Form der ist und wie gut er einfach diese Rolle auf dem Achter, Zehner, wie auch immer du es nennst, manchmal ja sogar lässt er sich ja auch fallen, um den Ball zu holen, macht er einfach gut. Und er weiß vor allem immer, was er machen will.
Computer einfach.
Ja, es ist wirklich.
Ja. Computer. Der ist so schlau. Das würde ich gerade noch sagen, dass das ein bisschen für mich vielleicht ein positiver Aspekt an dem Mamouche-Ding ist, dass das vielleicht Götze ein bisschen mehr Einsatzzeit auch kriegt.
Ich muss noch eine letzte Sache sagen, bevor wir das Spiel abschließen. Also Emre Can ist, wie man sich beim 2-0 als der Führungsspieler und der Kapitän den Ball verlieren kann und dann einfach den Schiedsrichter angucken und meckern kann und stehen bleiben kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Also mir fehlen da bei Dortmund bei manchen Spielern echt so ein bisschen die Worte, was so wenn man so nach den vielbesungenen Führungsspielern beim BVB sucht, ich glaube, da kommt tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, Martin, nur Pascal Groß in Frage. Also Julian Brandt geht teilweise echt immer wieder unter. Ist für mich auch gar kein Führungsspieler. Und Emre Can auch nur sehr, sehr begrenzt. Also da tun sie sich, glaube ich, echt schwer.
Ja, ich glaube, Anton und Schlotterbeck werden die neuen Führungsspieler, oder? Anton hat ja auch einen soliden Rechtsverteidiger irgendwann gespielt, als Kuto nur noch hochstand. Fand ich, war eigentlich ganz gut.
Ich fand Anton wirkte mit einer der wenigen Spieler, wo ich nicht das Gefühl hatte, der ist super frustriert und ist von der Gesamtsituation ein bisschen überfordert, sondern der hat eigentlich sein Ding gemacht und gecoacht und angeschoben und alles so. Also Anton hatte ein bisschen eine Fels in der Brandung Performance für mich. Fast alle anderen wirkten auf mich, auch wenn die natürlich, du siehst immer noch mal die Qualitäten und so, aber die wirkten auf mich nicht natürlich in ihrem Spielstil. So, sondern, also Gittens zum Beispiel auch ist so jetzt fixiert auf die eine Sache, die er machen muss, und Gyrassi kommt nicht in den Flow rein, den er normalerweise hat, und Brandt und Can sind eben zumindest jetzt in der Form dieser Saison nicht die Spieler, die Mannschaft irgendwie stabilisieren können, sondern die bräuchten eine funktionierende Mannschaft, um auch zu funktionieren. So, das ist das ist jetzt gerade schon echt eine heikle Situation.
Ja, jetzt geht's auswärts nach Bologna, dann zu Hause gegen Bremen, gegen Donetsk, in Heidenheim, und dann kommt zu Hause der VfB Stuttgart. Das heißt, zwei Spiele noch, Werder, Heidenheim in der Liga und dann eben Stuttgart. Stuttgart ist aktuell 7 Punkte vorm BVB und Stuttgart ist auf Rang 4, also auf dem letzten Champions League Platz. Ich frage sowas eigentlich nicht ab, aber glaubt ihr, dass Nuri Sahin dann noch Trainer ist gegen Stuttgart? Ich habe irgendwie den, also
da müssen wir ja gar nicht so wahnsinnig viel spekulieren. Ne? Sind die öffentlichen Statements nicht relativ klar, dass er jetzt gewinnen muss, so erstmal, und sonst
also ist nein.
Vorbei wahrscheinlich.
Ja, deswegen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie einen Sieg gegen Bologna holen. Also halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ja, gut, klar. Champions League BVB ist auch immer noch mal ein bisschen anders.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das dann ausschlaggebend? Also ich finde, das ist dann so ein Spiel, das bringt dich jetzt in der Bundesliga auch nicht weiter. Und ja, ist halt die Frage. Jetzt gewinnst du gegen Bologna vielleicht und dann ist erstmal kurz wieder alles gut und dann verlierst du in der Bundesliga trotzdem wieder und dann diskutierst du wieder. Also ich bin ja von den Trainerentlassungen immer nicht so ein Riesenfan. Die werden mir manchmal häufig zu schnell gemacht, aber es ist halt häufig das einzige Mittel, das du hast, um irgendwie gegenzusteuern.
Also ich bin total gespannt, wie es beim BVB weitergeht. Aber wir haben schon das letzte Mal sehr lange über Dortmund gesprochen. Wir werden es uns einfach angucken. Also wie es für den BVB weitergeht, habe ich euch gerade gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Eintracht Frankfurt sieht die Situation trotz des Marmoush-Abgangs natürlich sehr viel rosiger aus. 36 Punkte, damit 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Es geht jetzt dann zu Hause gegen Ferencváros Budapest und dann zu Hoffenheim. Das sind die nächsten beiden Gegner der SGE. Und damit wollen wir dann wirklich mal an die absolute Spitze springen und wir gucken auf das Spiel zwischen Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Leverkusen musste nachziehen, der FC Bayern konnte gewinnen am Nachmittag, am Samstag, und am Samstagabend durfte dann Leverkusen ran gegen Borussia Mönchengladbach. Und es entwickelt sich ein Spiel, wie wir es schon öfter gesehen haben von Leverkusen in dieser Saison. Es gibt wenige große Chancen, aber irgendwann dann ist es soweit und Leverkusen macht mindestens sein eines Tor. In dem Spiel waren es sogar mehr. In der 32. Minute erobert Arthur den Ball bei einem Gladbacher Einwurf und so kommt Xhaka an den Ball. Er passt auf Wirtz und der setzt sich zentral gegen Itakura durch mit einer Handlungsstelligkeit, die einfach nur Florian Wirtz hat, und trifft zum 1:0. Es sieht so krass einfach aus, dieses Tor, aber ist es nicht. Sonst würden es sehr, sehr viel mehr Spieler so machen. Nicolas pariert dann noch super gegen Grimaldo, kann also einen höheren Rückstand verhindern, aber in der 60. Minute ist es dann doch soweit. Grimaldo flankt gegen Weigl, der die Hand wegzieht und getroffen wird. Ham Osmers gibt Strafstoß, ist aber eine sehr harte Entscheidung, denn Julian Weigl hat die Hand tatsächlich hinter dem Körper und versucht sie eigentlich wegzuziehen. Aber gut, so ist es offenbar jetzt in dieser Situation, sollte das ein Handelfmeter sein, laut Harm Osmers, und den verwandelt dann Florian Wirtz und trifft zum 2:0. Und in der 74. Minute ist dann dieses Spiel definitiv entschieden. Ein toller Pass landet bei Schick, der den Ball im Strafraum annimmt und direkt zum 3:0 trifft. Der komplette linke Halbraum war vorher frei und Wirtz legt dann den Ball perfekt auf Schick, der dann auch direkt, ich glaube sogar mit dem ersten Kontakt treffen kann. Also war wieder blitzsauber ausgespielt, so wie es eben Leverkusen macht. Hinten raus gibt es dann noch ein kleines Fleckchen auf der weißen Weste, denn Kleindienst kann noch das 1:3 erzielen. Vorher spielt Gladbach über den linken Flügel im Doppelpass über Hack und Kleindienst kommt dann im Rückraum des Strafraums sehr frei zum Schuss. Darüber hat sich Xabi Alonso auch sehr aufgeregt. Gab auch nochmal eine kleine Chance für Weigl nach einer Flankenablage von Fukuda in der 92. Minute. Aber so wirklich den Eindruck hatte man nicht, dass das hier nochmal enger werden könnte. Martin, du schwärmst immer sehr von Leverkusen. Du hast es uns auch in der Hinrundenbilanz nochmal genau erklärt, was Leverkusen so gut macht. Hat sich Borussia Mönchengladbach etwas vorzuwerfen, frage ich mich bei diesem Spiel?
Eher nicht. Gerade in der Anfangsphase kann man vielleicht einfach kompakter gestalten, ein bisschen klarer einen Flügel anbieten. Da haben sie schon in ein bisschen zu vielen Situationen dann Spiel ins Zentrum erlaubt. Tendenziell darfst du also Ballverluste dürfen dir so ja, nach einem Einwurf eigentlich nicht passieren, ne? Und dann ist es auch so, dass das Itakura da gegen Wirtz natürlich. Einerseits klar, es ist Wirtz, andererseits weißt du, dass es Wirtz ist. Und er geht einfach diesen Schritt nach vorne und hofft, dass er damit in den Ball kommt. Und er könnte einfach passiv bleiben. Er kann einfach passiv bleiben, warten, bis einer und rückwärts Schritte machen und gucken, dass die anderen beiden hinter ihm sind. Und geht da ein Risiko ein, was du gegen Florian Wirtz nicht eingehen darfst. Also einfach im Zustandekommen des Tors kann man auf jeden Fall Gladbach ein bisschen Vorwürfe machen, aber unterm Strich fand ich, dass es einfach ein richtig gutes Leverkusen-Spiel war, wo Gladbach ja durchaus auch gelungen ist. Also ne, Leverkusen hatte 10 Schüsse, hatten auch eigentlich bis zum Tor jetzt nicht wahnsinnig viele Chancen. Also hatten sie schon ganz okay unter Kontrolle dafür und dann das Gewinn gegen Leverkusen in einer guten Verfassung ist nicht zu erwarten. Und da ist Leverkusen dann noch. Und dann ist der Strafstoß auch zumindest mal reichlich unglücklich. Mhm. Also, ja, ich fand's so ein bisschen das erwartungsgemäße Spiel. Wenn eine gute Leverkusener Mannschaft auf eine angemessene Gladbacher Leistung trifft, so, dann entwickelt sich so ein Spiel und kommt so ein Ergebnis bei raus.
Und das, obwohl ja Leverkusen auch noch sehr früh Terrier verloren hat, aber das hat einfach keine wirkliche Rolle gespielt. Also dann kommt hin Kapier und eigentlich verändert sich die komplette Statik. Sie wechseln ja dann auch auf Fünferkette, wenn ich es mir gerade richtig gemerkt habe, aus dem Kopf raus und damit läuft aber alles. Und ich weiß vor allem gar nicht, also ich habe das natürlich auch schon kritisiert bei Leverkusen, dass sich Leverkusen manchmal sehr passiv und auf Konter hin ausrichtet. Und für mich war dieses Spiel fast ein Beweis dafür, weil es gezeigt hat, es geht ja beides. Also Leverkusen war ja defensiv brutal gut. Bis zur 66. Minute, glaube ich, hatte Gladbach nur einen Schuss im kompletten Spiel. Und trotzdem hatte Leverkusen aber auch einen Ballbesitz, einen hohen Ballbesitz, haben immer wieder Chancen herausgespielt und waren eben auch in der gegnerischen Hälfte präsent. Das, finde ich, hat in dem Spiel schon sehr gut funktioniert. Ja, aber ansonsten weiß ich auch gar nicht, was zu diesem Spiel noch zu sagen ist. Also Xhaka wieder absolut krass. Also ich bei Xhaka finde ich so interessant, dass ja alle wissen, welche Rolle er spielt, auch fürs Aufbauspiel und aber auch eigentlich beim Gegenpressing. Also da ist ja Xhaka oft derjenige, der den Ball bekommt oder der direkt nach dem Gegenpressing den Ball bekommt. Und obwohl meiner Meinung nach Gladbach da genau drauf auch vorbereitet war, ist er trotzdem immer wieder relativ frei an den Ball zu kommen. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Und dann spult man nochmal kurz zurück und sieht so, ach so, ja, der ist einfach 2 Schritte in so einem Kurzsprint gelaufen und dann war er frei und dann bekommt er aber auch direkt den Ball. Also er steht da quasi nicht, sondern alle wissen offenbar, dass er das macht oder sie erkennen es. Also diese Geschwindigkeit im Leverkusener Spiel, du hast es ja das letzte Mal auch schon angesprochen, als du hier im Rasenfunk warst, das ist echt krass. Und ich finde das zum Beispiel auch besser als beim FC Bayern, muss ich sagen, weil es noch ein bisschen schneller ist manchmal.
Ich fand übrigens, dass es Es war für mich eins der, wenn nicht sogar das beste Spiel, was ich von Schalke hier gesehen habe. Ich fand den so gut in dem Spiel. Und normalerweise, ich bin ja kein so großer Fan von ihm normalerweise, ich habe so ein paar Kritikpunkte an ihm. Aber wer das Euroleague-Finale gesehen hat, kann vielleicht denken, was die Kritikpunkte sind. Aber in dem Spiel war echt sehr, sehr, sehr saubere Performance.
Und wie würdest du dann jetzt dann Gladbachs Situation einschätzen? Hat sich da irgendwas zum Positiven hin verändert? Muss man da irgendwie sagen, also ohne Kleindienst ist es schon deutlich schlechter, jetzt wird Honorar noch länger ausfallen, der hat sich wieder verletzt. Kann man da aus dem Spiel irgendwelche Erkenntnisse ableiten?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, sie haben da die Performance gebracht, die man von der Mannschaft so in der Form erwarten kann. Und das hat dann auch ein Stück weit erwartungsgemäß nicht gereicht. Aber sie haben schon dagegen gehalten und ja, ich finde, braucht man keine große Story draus machen.
Also die ganzen Schüsse, die kamen dann erst spät und dann waren es am Schluss 7 Stück und eben noch das Tor. Aber da hast du natürlich gesehen, Kleindienst ist ein guter Finisher, aber das wussten wir vorher auch. Das ist echt interessant. Wir hatten gerade erst die Kritik von einem Hörer auf Blue Sky, der geschrieben hat, immer wenn Bayern gewinnt, dann wird nur so kurz über Bayern gesprochen. Und dann habe ich auch die Frage weitergeleitet an alle anderen Leute bei Blue Sky, habe gesagt, geht's euch auch so? Und dann war die Rückmeldung ehrlich gesagt gemischt. Und jetzt haben wir das hier aber bei diesem Spiel eigentlich auch, dass ich das Gefühl habe, klar kannst du jetzt auch nochmal jeden einzelnen Leverkusener Spieler loben und du kannst auch bei Gladbach 2, 3 kleine Sachen noch sagen, aber nichts davon ist irgendwie so wirklich wichtig oder überraschend. Die haben beide genau das Spiel gespielt, das möglich ist und Gladbach war auch relativ nah an seinem Leistungsmaximum, hatte extrem Pech mit dem zweiten Tor, mit dem Strafstoß. Wahrscheinlich wäre aber trotzdem ein weiterer Treffer gefallen, weil Leverkusen einfach so stark war. Und dann
ist du kannst sogar argumentieren, dass das erste auch ein bisschen unglücklich ist, weil das natürlich so, das ist der eine Konter, den Leverkusen hat, so, und du hast dann zwei individuelle Fehler, die miteinander verknüpft sind. Also ist natürlich nicht Pech, wenn einer einen Fehler macht, aber so für die Mannschaftsleistung es entstand jetzt nicht aus der spielerischen Dominanz, die Leverkusen mannschaftlich hat, sondern es entstand halt als so ein bisschen isolierte Einzelsituation.
Ja, okay, ja, stimmt. Und trotzdem glaube ich aber, dass Leverkusen irgendwann sein Tor gemacht hätte. Und vor allem, sie hätten nichts zugelassen, absolut, weil sie waren defensiv ja quasi makellos und haben jetzt die 11. Pflichtspielsieg in Folge ist das jetzt für Leverkusen. Das ist einfach verrückt, wie die wieder cruisen. Jetzt geht's in 2 interessante Auswärtsspiele bei Atletico und dann bei Raba Leipzig. 41 Punkte hat Leverkusen, 4 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Und für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt ins Heimspiel gegen den VfL Bochum. Gladbach wiederum hat 24 Punkte. Das sind nach oben hin 4 Punkte auf Rang 6, nach unten hin 10 Punkte auf Rang 16. Typisch, also so ist einfach Gladbach. Und sie haben aber auch kein schlechtes Spiel gemacht und dennoch verdient verloren. Und jetzt ist
vielleicht noch ja, kleiner abschließender Punkt, dass es ich fand's sau eindrücklich an dem Spieltag Dortmund und Leverkusen zu vergleichen, ja, weil stimmt, beide vom Spielermaterial so auf den ersten Blick vielleicht auf einem ähnlichen Niveau sind, dann auch das gleiche System eigentlich gespielt haben, oberflächlich betrachtet. Und das Selbstbewusstsein und die Makellosigkeit im Leverkusener Spiel und die Entscheidungsfindung ist halt so, also Licht und Schatten verglichen mit dem Dortmunder Spiel, wo du im Leverkusener Spiel wie die Entscheidungen treffen, ne, dass die alle, dass die auch aus keiner Situation mehr rausholen wollen, als da ist, aber sobald irgendein Potenzial in der Szene ist, bam, bam, so wird sofort bestraft und Dortmund zieht und zerrt und versucht aus allem irgendwie noch aus der letzten vertrockneten Orange noch irgendwie was rauszupressen und dann, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sind sie aber nicht in der Lage, die zu nutzen, so. Und also wenn man die beiden Spiele miteinander vergleicht, kann man, glaube ich, eine gute Liste erstellen, was Dortmund alles fehlt. So, sowohl vom Kader, also von der Spielweise, als auch vom Gesamtzustand der Mannschaft jetzt gerade.
Und diese Liste ist länger als so manche Klopapierrolle, würde ich behaupten. Und dann ist aber die Frage, wie groß ist jetzt der Unterschied zwischen Leverkusen und Bayern? Jetzt hatte Miriam wahrscheinlich das Leverkusen-Spiel nicht so, zumindest nicht analysiert, weil war nicht für dich zugeteilt, aber du hast das Bayern-Spiel gesehen, Miri, gegen den VfL Wolfsburg, und da haben wir dieses interessante Phänomen, was es manchmal gibt und auch bei Bayern gegen Wolfsburg in dieser Saison schon einmal gab, nämlich, dass Bayern sehr viele Chancen hat, auch eindeutig ein Chancenplus hat und trotzdem das Spiel irgendwie eng wird, weil man zwei Gegentore kassiert. Die Tore, wie sie gefallen sind und alles, was passiert ist. In der 20. Minute gewinnt, also erstmal schießt Sané schon in der 3. Minute an die Latte, das muss man vielleicht sagen. Es gibt in den ersten 5 Minuten schon 3 größere Chancen für Bayern, aber erst in der 20. Minute fällt dann auch ein Tor. Kim gewinnt ein Duell gegen Metscher und passt auf Kimmich. Der findet Goretzka, der im Zehnerraum andribbeln kann und dann mit einem schönen Schuss ins linke Eck trifft Leon Goretzka, mal wieder Torschütze beim FC Bayern. Dann kommt aber die 24. Minute. Der VfL führt einen Freistoß aus weiter Entfernung flach und kurz aus. Wimmer dribbelt an und passt auf Gerhard. Der wird vom Ball getrennt von Goretzka und über Goretzka kommt der Ball dann zu Amura, der freistehend zum 1:1 trifft. Aber schon in der 39. Minute fällt das 2:1 nach einem Ballgewinn im Pressing von Kimmich. Kann Ulisse schießen, Grabara muss den Ball eigentlich halten, aber der geht zum 2:1 ins Tor. Der Ball geht zwar Wavro durch die Beine, aber Grabara ist sogar noch dran, steht eigentlich auch richtig. Er macht den Negative Step meiner Meinung nach nicht schnell genug, deswegen kommt er nicht schnell genug runter. Dann nimmt Kane ein Geschenk von Kouliarakis nicht an. Und es fällt zwar noch ein 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, aber das zählt dann nicht, weil der Video Assistant Referee entscheidet, dass Kimmich den Ball mit dem Oberarm zuletzt berührt, bevor er ins Tor geht zum 3:1. In der zweiten Hälfte nimmt Kane dann einmal den Ball nicht sauber an im Strafraum. Sané köpft freistehend am Tor vorbei und dann fällt in der 62. Minute die vermeintliche Entscheidung, beziehungsweise am Ende ist es ja dann die Entscheidung. Ulisse findet mit einem Freistoß wieder Leon Goretzka, der komplett frei zum 3:1 einköpfen kann. Die Abseitslinie der Wolfsburger funktioniert nicht, weil Metscher zu tief steht. Dann steht Kingsley Coman allein vor Grabara und schiebt den Ball am Tor vorbei und in der 88. Minute passiert aber das, was dieses Spiel dann irgendwie nochmal spannend macht. Tomasch passt auf Amura und der macht mit dem 5. Schuss des VfL überhaupt in diesem Spiel das 2:3. Vorher hatte Davies im linken Halbraum den Ball verloren und Thomas dann umschalten können. Upamecano hatte dann eigentlich keine Chance mehr ranzukommen. Das war so ein bisschen wie die Tore von Marmoush und auch eins der Barca-Tore gefallen ist. Diagonaler Pass, leicht diagonaler Laufweg, du hast die Innenbahn, aber du kommst nicht mehr ran, um den Schuss zu verhindern. Am Schluss hat Gnabry noch eine Chance. Wavro hilft da Grabara, dass das kein Gegentreffer wird und das Spiel endet 3:2. Und jetzt nach dieser langen Anleitung, Miriam, endlich die Frage, wie kritisch ist es denn, dass die Bayern hier 2 Tore kassieren und dieses Spiel dann trotzdem irgendwie eng wird? Es gab ja hinten raus noch 2 Eckbälle und hätte ja auch noch was passieren können für Wolfsburg.
Da sie es am Ende gewonnen haben, redet, glaube ich, hinterher wieder keiner mehr drüber. Wenn du das noch unentschieden spielst, ist es nicht. Das stimmt, ja. Oder muss keiner mehr drüber reden, sagen wir so. Sie haben die 3 Punkte mitgenommen und waren auch die klar bessere Mannschaft. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Völlig verdient gewonnen und ja, Chancenauswertung ist halt so ein Ding. Da hätte man, sie hätten mehr Tore machen können, beziehungsweise sogar müssen. Letztlich geht es mir so ein bisschen wie euch eben bei dem Leverkusen-Spiel. Ich habe zu dem Spiel gar nicht so viel zu sagen. Bayern war die klar bessere Mannschaft, gewinnt das Spiel verdient und Wolfsburg hat, glaube ich, aus dem, was sie machen können, das Beste noch rausgeholt.
Ich habe aber eine Frage an dich und zwar leite ich die weiter aus dem Forum. Ich muss gerade nochmal raussuchen, wer die Frage gestellt hat, aber inhaltlich ging es darum, passt denn jetzt Leon Goretzka irgendwie besser in den Fußball von Vincent Kompany und beim FC Bayern oder ist das jetzt Zufall, dass der gerade so gut trifft und so viel spielt?
Ich glaube, dass er wieder in der besseren Form ist. Ich fand Leon Goretzka immer einen überragenden Fußballer, bei dem vielleicht dann auch nicht alles geklappt hat, als er seine schwierige Phase hatte. Aber diese Torgefährlichkeit und gerade dieses, ich dribbel auch mal auf die 10 an, das hat er ja eigentlich immer gehabt. Also, und auch das Kopfballspiel. Also, ich finde, das ist jetzt nicht, dass das jetzt neu wäre bei Leon Goretzka. Nur er spielt halt jetzt wieder mehr und kann es halt wieder zeigen. Also, die beiden Tore von ihm haben mich extrem gefreut und hat halt auch, also hat eine gute Kopfballtechnik im Vergleich zu Joshua Kimmich leider, weil es war eigentlich eine Riesenchance, aber er trifft den Ball leider nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Arm und macht ihn letztlich mit dem Arm rein, deswegen zählt er auch völlig zu Recht nicht. War unnötig, hätte er den mit dem Kopf getroffen, war es eigentlich eine überragende Torchance. Und da muss man, glaube ich, das sagen, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, die Flankenqualität bei den Bayern ist halt unfassbar gut. Mhm. Das ist, glaube ich, so, also wenn ich die mit allen anderen Mannschaften vergleiche, auch die ich gerade heute gesehen habe, das sind keine Alibi-Flanken, ich schlage den Ball mal in die Mitte, da wird schon irgendwo einer stehen, so in etwa, sondern die haben immer einen gezielten Abnehmer. Auch Sané hat ja, wie du auch gesagt hast, auch nochmal eine ganz klare Torchance, wo der Ball ihm eigentlich freistehend auf den Kopf fällt. Das ist schon eine überragende Qualität, die sie da auf den Außen sowohl mit Olise als auch mit Coman haben, dass die Bälle da wirklich zielgenau in die Mitte geschlagen werden. Hm. Und ich glaube, ja, weiß nicht, ob man über eine Harry Kane-Krise reden muss. Ich habe vorhin extra mal nachgeguckt, weil ich auch überlegt habe, wann hat er eigentlich nicht mehr getroffen? Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er außer vom Elfmeterpunkt, die müssen wir mal rausstreichen, aber aus dem Spiel hat er, glaube ich, das letzte Bundesliga-Tor am 22. November gegen Augsburg gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist also schon ein bisschen her jetzt. Mhm. Der sah heute in manchen Situationen nicht ganz glücklich, gestern nicht ganz glücklich aus, muss man sagen. Ich glaube, von der Krise müssen wir nicht reden. Er ist trotzdem unfassbar wichtig fürs Bayern-Spiel, weil er auch eben mitspielender Stürmer ist, der nicht nur auf die Tore reduziert werden sollte. Aber letztlich hast du mal so eine Phase, wo du vielleicht nicht aus jedem Schuss ein Tor machst. Aber trotzdem war der Sieg alles in allem, glaube ich, hat keiner damit gerechnet, dass da noch irgendwas schief geht.
Ja, und bei Harry Kane ist das dieses Ding, der hat die Schusstechnik eigentlich sofort nach Ballgewinn abzuziehen, aber gleichzeitig hat er den Fußball-IQ, dass er weiß, mit Gewalt lässt sich es nicht lösen. Besser ist es noch, wenn ich es präzise mache. Und dann wird er aber häufig nochmal verteidigt. Also in dem Fall jetzt von Wolfsburg, weil Wolfsburg den Part eigentlich ganz okay gemacht hat. Also ich würde jetzt bei keinem von Wolfsburg sagen, der hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Vielleicht bei Amura, weil er die beiden Treffer macht. Aber selbst da bin ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, wie weit ich das rausziehen würde. Aber was sie schon eigentlich ganz gut gemacht haben, war, wir haben missgebaut und deswegen steht jetzt jemand von Bayern gefährlich am Strafraum, im Strafraum oder könnte gleich gefährlich hier reinschieben. Und jetzt, okay, alle Alarmstufe rot, alle nach hinten, alle irgendwie dazwischen. Bitte tut alles, werft Kinder und Frauen dazwischen, was ihr tun könnt, damit dieser Schuss jetzt nicht aufs Tor geht oder es keinen Schuss gibt. Und das, finde ich, haben sie eigentlich schon ganz gut gemacht. Und daran hat halt Kane dann gelitten, weil er halt derjenige ist, der da als erstes alles zwischen die Füße geworfen bekommt. Und jemand wie Goretzka profitiert aber von sowas, weil Goretzka ist dann derjenige, der quasi in der zweiten Welle nachrückt. Und da hat halt Wolfsburg das Problem, dass sie dann eben manchmal auch alle schon zu tief standen. Also Goretzka darf ja zum Beispiel diesen Raum vor dem 1:0, der ist riesig. Und dann finde ich, dass der vorletzte Kontakt oder der letzte Kontakt vor dem Schuss, der ist gar nicht so gut. Meiner Meinung nach steht er mit dem Standbein einen ganz kleinen Tick zu weit weg vom Ball. Meiner Meinung nach hätte dieser Schuss verhindert werden können, aber da war halt Wolfsburg zu tief gefallen. Und vielleicht erklärt es dann auch so ein bisschen, warum Goretzka in so einem Spiel dann so eine Rolle spielt. Und er kann das natürlich auch und der Schuss war auch gut, also will es jetzt nicht schlecht reden, aber der wäre verhinderbar gewesen. Aber die konzentrieren sich halt alle immer auf die letzte Linie und deswegen hat aber Kane da auch so ein bisschen drunter gelitten, auch wenn er dieses Geschenk von Koulihaerakis, das muss er einfach annehmen, da hat er einfach zu lange gebraucht für alles.
Ja, und den einen Ball, den er in der Mitte, wo angespielt wird, den er dann verstolpert, also er hatte schon eins der Dinge, wo er sich auch selbst ein bisschen im Weg stand. Bei dem Schuss von Goretzka gebe ich dir recht, da haben sich die beiden Innenverteidiger zu tief fallen lassen, da war, glaube ich, auch gerade gar kein Stürmer, zumindest habe ich es gerade, ich müsste jetzt nochmal sehen, aber ich meine, es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie beide gebunden waren, sondern sie haben sich einfach beide zu weit fallen lassen. Ich glaube, sie hatten den Ticken früher, dann irgendeiner hätte draufschieben müssen. Da hat Goretzka definitiv zu viel Zeit gehabt. Und bei dem Schuss von Olise, das war ein klarer Torwartfehler, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Vorher wieder überragend im Gegenpressing. Da wollen sie es über rechts spielen, verlieren den Ball, aber sind direkt, glaube ich, mit drei Mann, ich glaube Joshua Kimmich, ich weiß gar nicht, wer noch, sind direkt wieder drauf und erobern sich den Ball. Und dann macht Olise halt auch eine überragende Bewegung, muss man ihm lassen. Der Abschluss war dann nicht so stark, war dann ein bisschen glücklich, dass der reingeht. Aber sie hatten ja noch mehr Chancen. Also die drei Tore waren schon okay, da hätten sie sogar noch mehr machen können. Und ich finde auch, dass sie hinten alles in allem ganz gut gestanden haben. Also das war jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, wie es bei den Bayern ab und zu mal der Fall war, dass sie dann aber in der Verteidigung oder in der Absicherung nicht so gut standen. Ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Der bei dem ersten, bei dem 1-1 war es ja auch ein bisschen glücklich, dass Amora da der Ball vor die Füße fällt überhaupt. Der Abschluss ist dann natürlich gut. Da hat Neuer, glaube ich, nicht so viel Chancen, dass er den, wie er den ins lange Eck schiebt. Und beim zweiten hat Thomas eine überragende Vorarbeit geleistet. Also der Pass war dann schon auch gut. Das ist dann einmal eine Einzelaktion, die halt gut ist. Aber viel mehr war beim VfL, glaube ich, auch nicht.
Die Abwehr war übrigens deshalb so tief, weil es aus einem Spielaufbau von Wolfsburg passiert ist.
Genau, der lange Ball auf Metscher war das, ne? Und den hat dann Kim einfach gewonnen.
Ja, stimmt.
Da war noch Raum im Mittelfeld da.
Ja. Aber sie haben sich halt trotzdem auch immer weiter noch tief fallen lassen. Als Goretzka dann mit Ball auf sie zugelaufen ist, sind sie halt immer noch weiter zurückgewichen. Und da irgendwann musst du halt den Punkt finden, draufzuschieben. Und den haben sie, glaube ich, da einfach verpasst.
Ja.
Und aber ganz passend, dass eben die Balleroberung da auch von Kim kommt, weil ich fand nämlich auch Kim und Upamecano gutes Spiel gemacht, haben ja zum ersten Mal jetzt wieder beide gespielt. Kim hatte auch diese eine Aktion, wo er eben so ein direktes Duell hinter der Kette quasi, also er ist quasi das letzte Glied der Kette, gewinnt es und feiert sich dafür auch total ab. Wo du auch gesehen hast, was das bedeutet für einen Verteidiger, so eine Situation noch zu gewinnen. Ansonsten hat niemand im Stadion darauf reagiert, weil es war beim Stand von 3-1 und es war irgendwie die erste halbwegs gefährliche Aktion von Wolfsburg. Und Kim geht einfach, ja, da merkst du, wie unterschiedlich die das Spiel wahrnehmen, aber definitiv ein gutes Spiel gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das über die Bundesliga sagt, dass der Tabellensiebte so wenig Chancen hat. Andererseits, vielleicht muss man da einfach die Spiele gegen Bayern und Leverkusen rausnehmen. Die sind, also das ist einfach eine eigene Liga, siehst du an den Punkten, 45 sind es, damit sind es 14 Punkte auf Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz für Bayern. Es geht nur um die Meisterschaft und das nur mit Leverkusen. Müssen wir dankbar sein, dass es noch jemanden zweiten gibt, der da überhaupt noch mitspielt, ansonsten wäre das Ding auch schon durch. Ja, ich glaube, damit haben wir es jetzt wirklich ausufernd besprochen. Es geht jetzt zu Feyenoord für den FC Bayern.
Ja? Ich habe noch einen an die Kim-Szene anknüpfend. Das ist eigentlich, es ist eine lustige Überlegung, wenn man sagt, das Publikum kann nur keine Angst vor einem Gegentor haben, wenn der Innenverteidiger Angst vor dem Gegentor hat. Und wenn der Innenverteidiger keine Angst vor dem Gegentor hat, dann muss das Publikum Angst vor dem Gegentor haben.
Ja, sehr schön. Ja, Kim wusste genau, was er da zu tun hat. Und er hat's gemacht. Mal gucken, ob er es jetzt dann auch in Rotterdam gegen Feyenoord macht. Und dann geht's zum SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Gegner für den FC Bayern. Für den VfL Wolfsburg sieht die Situation in der Tabelle sehr gut aus, weil alle drumherum auch verloren haben. Das heißt, ab Rang 6 hat sich gar nichts getan. Wolfsburg bleibt auf Rang 7 mit 27 Punkten. Ein Punkt Rückstand weiter auf Mainz. 4 Punkte Rückstand auf Leipzig. Aber dieses Tabellenobere Mittelfeld ist ja sehr eng beieinander. Das wird sich wahrscheinlich auch bis zum letzten Spieltag nicht mehr so wirklich auseinander dividieren. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Holstein Kiel für den VfL Wolfsburg. Das ist der nächste Gegner. Ein Spiel fehlt uns noch und ein Glück, dass ich gerade noch mal ins Forum geguckt habe, um rauszufinden, dass tatsächlich Mars die Frage gestellt hatte nach Goretzka. Deswegen konnte ich noch folgenden Kommentar von Vasenhuhn lesen, geschrieben vor 2 Stunden, da waren wir schon mitten in der Aufnahme. Cool, ich freue mich auf Martins Stuttgart-Lobhudelei, das tut immer so gut. Max soll ihn einfach 20 bis 30 Minuten von der Kette lassen. Und dann würde ich sagen, machen wir doch genau das, aber erlaube mir, Martin, dass ich vor der Lobhudelei noch sage, was ist denn eigentlich passiert im Spiel vom VfB Stuttgart? Es ging gegen den SC Freiburg und schon nach 2 Minuten muss Müller, der für Atubolo im Tor steht, gegen Woltemade parieren und die folgende Ecke in der dritten Minute, die führt dann direkt zum 1:0 für den VfB. Stiller bringt die Ecke nach innen und findet Rouault, der per Kopf das 1:0 erzielt. Es ist sein erstes Bundesligator. Dann trifft zwar Max Rosenfelder zum Ausgleich, steht dabei aber knapp im Abseits und in der 17. Minute trifft der VfB und zwar schon wieder nach einer Ecke, diesmal allerdings im zweiten Versuch. Die erste Hereingabe klärt Freiburg noch, dann aber kann Stiller mit irre viel Zeit nach innen flanken und einen komplett freistehenden Demirovic finden, der per Kopf das 2:0 erzielt. Günther geht nicht mit Demirovic mit, stand aber schon vorher nicht so ganz gut gegen ihn positioniert. Dann muss Matthias Ginter auch verletzt runter. Für ihn kommt Lienert. So wirklich besser wird es aber nicht für den SC. Lienert kann im Zweikampf in der 29. Minute den Ball nicht weit genug klären, wodurch Leveling auf dem Flügel ins Duell mit Rosenfelder kommt. Er geht an ihm vorbei und flankt an den zweiten Pfosten, wo sich Demirovic gegen Günther durchsetzt und zum 3:0 trifft. Aber weil beim allerersten langen Ball Demirovic ganz knapp im Abseits steht, zählt dieser Treffer nicht. Dann kommt Demirovic nach einem langen Einwurf nochmal zum Abschluss gegen Lienhardt. Also Lienhardt hatte genauso große Probleme wie vorher eben Matthias Ginter. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit fällt dann tatsächlich der 3:0 Treffer für den VfB. Es gibt schon wieder eine Ecke, die zu einer großen Chance führt. Leveling legt gegen Günther den Ball vorbei und will ihn wegspitzeln, wird dabei aber von Max Rosenfelder getroffen. Felix Zweier steht sehr gut und gibt korrekterweise Strafstoß. Nick Woltemade tritt an und trifft zum 3:0. In der zweiten Hälfte hat auch der SC Chancen. Die Größe vergibt Röhl, der nach einem Fehlpass von Al-Dakil, der sein Startelf-Bundesliga-Debüt gegeben hat, da schießt Röhl knapp am Tor vorbei. Undav wird einmal im Strafraum bei einem Schuss geblockt und in der 80. Minute ist es dann aber doch soweit. Stiller geht tief und spielt einen Doppelpass mit Führich. Er passt dann auf Undav, der von der Strafraumkante aus schießt. Makengo fälscht den Ball noch ab und so steht es 4:0 und das, Martin, ist dann auch der Endstand und jetzt kann gelobhudelt werden. Was hat denn der VfB in diesem Spiel so gut gemacht, dass es ein so unumstrittener und niemals in Frage stehender Sieg gegen den SC war?
Flanken reingedroschen und die Mittelstürmer eingesetzt. Also, naja, es war das Übliche. Also es war natürlich ein Stuttgart-Spiel. Ich fand Freiburg auch eigentlich ganz gut. Sie haben eigentlich dagegen gehalten und das war eines dieser Spiele, wo ich das, wie ich es am Anfang gesagt habe, sehr zweikampflastig, dass es dann so bestimmte Duelle, Situationen gibt, die sehr prägend dann für das Spiel werden. In dem Fall war es vor allem Woltemade, der immer wieder dann an den Ball kam und die Ablage spielen konnte und die Situation auflösen konnte. Und dazu natürlich, was halt immer so schön ist bei den Stuttgartern, dass durch die Bank weg immer wieder alle Pässe in den Druck sind so schön gewichtet, dass der Mitspieler die direkt wunderbar verarbeiten kann. Wenn kein Mitspieler da ist, wird sehr schnell sofort der Raum sehr, sehr gut angedribbelt und die anderen reagieren sofort drauf, dass dann aus diesem Dribbling auch sehr schön weitergespielt werden kann. Also es war das übliche Stuttgart-Spiel mit einem besonderen Highlight, weil sie Freiburg dann immer wieder, weil Freiburg immer wieder mannorientiert dann ins Pressing geschoben hat oder Stuttgart sie rausgezogen hat ins Pressing, wie man will, haben sie immer wieder dann vor allem Hendricks hat sehr häufig diesen Ball auf Woltemade gespielt und von der Seite konnten sie dann weiterspielen. Und ansonsten, abgesehen von diesem nennenswerten Merkmal, was übrigens eine sehr einfache und ganz schöne Variante war gegen Angriffspressing. Vielleicht in der Hinsicht noch bemerkenswert, dass häufig der Flügelstürmer dann auf der Seite gar nicht also erstens war der Flügelstürmer auf der Seite, tendenziell ist nicht auf den Außenverteidiger gekommen, sondern ist einfach tief geblieben, hat den gegnerischen Außenverteidiger gebunden, um noch mehr Raum zu schaffen, den Woltemade dann teilweise ausweichen oder ablegen konnte. Und Demirovic ist häufig dann noch mit rüber auf die Seite gekommen, dass man dann also nicht die Anspielstation, wie man sieht relativ häufig diese Idee, dass eine Mannschaft einfach dann gegen Angriffspressing auf die Seite und dann direkt auf den Stürmer spielen will. Häufig ist der Stürmer dann aber sehr isoliert und kann nicht so viel machen. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Dortmund das in der Hinrunde gegen Union Berlin versucht hat und Gyökeres ein ums andere Mal dann die Bälle da verloren hatte, weil er nicht weiterspielen konnte irgendwohin. Und dadurch, wie sich der Flügelstürmer und der zweite Stürmer dann bewegen in dem Stuttgarter System, kriegen sie das ziemlich gut hin. Und ansonsten war es einfach ein gutes Stuttgarter Spiel und ein sehr guter Spielverlauf. Also, ne, das war eigentlich kein 4:0 Spiel. Das war eher ein 2-1, 3-1 Spiel vielleicht. Und das Pech, was sie dann häufig im Laufe der Hinrunde, in der Mitte der Hinrunde hatten, das kriegen sie hier jetzt gerade als Glück wieder ein bisschen zurückgezahlt und haben jetzt seitdem ich mir jegliche Kritik am VfB Stuttgart verbeten habe, in der Hinrundenrückschau haben sie 7:1 Tore, 3 Siege. Perfekt und freut mich sehr. Ja.
Aber wo kommt denn das eine Tor hin, was du jetzt sagst, bei einem normalen Spielverlauf? Weil klar, es gab das Abseitstor von Freiburg, da kann man drüber argumentieren, das war auf dem Freistoß heraus. Aber ansonsten hatte Freiburg 4 Schüsse, keinen einzigen aufs Tor. Also es war ja auch defensiv sehr, sehr gut vom VfB.
Ja, aber ich fand schon relativ viele Freiburger Szenen, wo was hätte draus passieren können. Aber stimmt, ja, hat die Viererkette gut gelöst in dem Spiel. Beziehungsweise, ja, Freiburg hat auch so ein paar, ich finde so, Adamu hat so ein paar Sachen, wo er als mitspielender Stürmer gut ist, aber dann für die Torerzielung manchmal fehlt, weil er zu stark Richtung Ball geht. Also zum Beispiel läuft er zu sehr auf den ersten Pfosten, läuft auch zu früh auf den ersten Pfosten teilweise, müsste da noch ein bisschen abgezockter warten und stärker auf den zweiten Pfosten gehen. Ja, ansonsten hat auch so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt und natürlich verlierst du viel Präsenz, wenn Stuttgart die ganze Zeit so viel den Ball hat. Aber ich meine so von, ja, dann sagen wir 2-0 von mir aus.
Aber dir hat Freiburg wirklich gut gefallen, weil du das vorhin gesagt hast. Ich fand nämlich Freiburg, ehrlich gesagt, also es war jetzt nicht irgendwie, sie waren so schlecht, weil Stuttgart so gut war, aber sie hatten dem VfB auch eigentlich nichts entgegenzusetzen.
Habe ich nicht so empfunden. Also, hat sich dann vielleicht mit dem Spielverlauf sehr so angefühlt, aber ich fand eigentlich, wenn man, vorm 1-0 hatte Stuttgart eigentlich kaum Chancen.
Doch, natürlich. So ist nämlich die Ecke zum 1-0 entstanden, in der zweiten Minute.
Nicht mal das stimmt.
Das war eine super Parade von Müller.
Nee, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, sie spielen unterm Strich ganz gut, aber es ist halt echt schwer, gegen Stuttgart zu spielen. Und hätten sie es ein bisschen radikaler angehen müssen, irgendwie noch stärker ins Pressing gehen oder tiefer stehen. Irgendeine andere Idee hätten sie wahrscheinlich gebraucht. So haben sie dann, sie haben so Sachen gemacht, die gegen eine normale Mannschaft vernünftige Ansätze sind, aber gegen Stuttgart nicht greifen. Und aber hast schon recht, offensiv kam dann ein bisschen zu wenig bei rum letzten Endes. Aber ich fand, sie waren nicht so, du kannst ja in so einem Spiel auch einfach gar keine Spielanteile haben. So, das war nicht der Fall, sondern sie hatten schon Szenen, wo es danach aussah, dass sie mitspielen und das, was passieren könnte, kam nur wenig bei rum dann hinten raus.
Ja, das stimmt. Und wie würdest du Stuttgart generell einschätzen? Ich habe in der letzten Sendung, also man muss immer aufpassen, Eintracht Frankfurt und VfB-Fans, das sind aktuell die beiden Fanlager, die bei YouTube steil gehen. Wenn du nicht genügend lobst oder wenn du gar kritisierst, dann wird's ganz, ganz schlimm. Und ich habe, weil ich zusammen, ich habe mit zwei Stuttgart-Fans aufgezeichnet die letzte Folge und habe gesagt, Stuttgart hat 0,0 Chance auf die Champions League. Da wollte ich vielleicht auch einen Gegenpunkt setzen.
In der letzten Folge hast du das gesagt?
Ja, und das war mit 0,0 war das natürlich Quatsch, ja. Ich war quasi in der Struktur verhaftet der Bundesliga und von den wirtschaftlichen Zahlen her und so weiter und so fort. Und nur Platschko war schon wieder so, dass er irgendwie schon quasi die Champions League Trophäe im Geiste schon nach oben gestemmt hat. Deswegen, da kommt ja manchmal der Impuls, das hast du ja auch schon erlebt. Ich muss ja manchmal auch Kontra geben, einfach damit auch die andere Perspektive abgebildet wird im Podcast.
Hey, warte, meinst du, darauf, die Champions League zu gewinnen oder sich für die Champions League zu qualifizieren?
Nein, nein, das war jetzt ein Witz, aber Noah war sehr positiv beim VfB. Okay. Und ich finde, dass der VfB immer noch das Potenzial hat, nach 30 fantastischen Minuten defensiv irgendwas total Wildes zu machen. Und das war natürlich auch nach dem Spiel gegen Augsburg, wo man das auch gesehen hat. Und in dem Spiel gibt es jetzt aber eigentlich wenig, was dazu passen würde, aber deswegen würde mich deine allgemeine Einschätzung einfach interessieren. Jetzt liegt der Stuttgart auf dem Champions League Platz. Sind die denn auch von dem, was du siehst, wenn du sie jetzt mit allen anderen Teams vergleichst, Rang 4, Top 4 würdig?
Ja, ich finde die Top 4, so wie sie jetzt steht, wäre, oder die Top 5 sogar, wäre wohl mein Liga-Ranking jetzt in der aktuellen Situation. Also danach kommt Mainz, Wolfsburg, Freiburg, Werder, Dortmund, die gehören da alle nicht rein. Also ist ja eigentlich die einzige Frage, ist Leipzig über Stuttgart einzuschätzen. Und dafür sind sie in den letzten Monaten schon fast immer eigentlich ein bisschen zu träge und zu wenig prägnant und zu instabil. Also ich glaube, ja, so wie die Tabelle das jetzt darstellt, ne? Stuttgart und Leipzig sind ja quasi ein Punkt auseinander. Sehr ähnliche Tordifferenz, sehr ähnliche Torbilanzen. So ungefähr würde ich es auch einschätzen, dass ich Stuttgart so einen Hauch vorne sehe. Leipzig hat individuell mehr Potenzial, Stuttgart hat die bessere Spielweise und hebt sich ungefähr auf. Ich könnte mir aber auch, also ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn Stuttgart noch an Frankfurt vorbeizieht, jetzt gerade ohne Mamusch.
Ui, jetzt werden die ersten jetzt hören die ersten Leute diesen Podcast oberkörperfrei, das kann ich dir sagen. So wie ich die VfB-Fans einschätze. Miriam, wie siehst du es denn?
Die sind 4 Punkte auseinander, also.
Ja, klar, aber Miriam, würdest du da zustimmen bei der Einschätzung von Martin?
Ja, wahrscheinlich wird's am Ende auf die 5 hinauslaufen. Also die einzigen, die, ja, nee, da, ich sehe da niemanden mehr, der da wirklich oben reingehört. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es bei den 5 bleibt, ja.
Ich finde es aber schon bemerkenswert und etwas überraschend, dass Stuttgart tatsächlich nur 2 Gegentore mehr kassiert hat als Frankfurt und Leverkusen. Das ist schon eher ungewöhnlich, würde ich denken. Also ich gebe dir schon insofern recht, als dass du recht hast, das ist eigentlich keine so super stabile Mannschaft wie jetzt vor allem Leverkusen. Leverkusen hat ein bisschen eine schwächere Phase gehabt in dieser Saison. Sehe ich jetzt also auch nicht safe in der Champions League. So, das hängt schon, die Spiele von Stuttgart sind ein bisschen offener. Ne? Leverkusen kommt, wenn Leverkusen Leverkusen kommt von oben und kann vielleicht sich nach unten entwickeln. Stuttgart kommt eher von unten und entwickelt sich permanent nach oben. So. Also Stuttgart ist so vom Potenzial eine Mittelfeldmannschaft in der Bundesliga, die das Potenzial, was sie haben, maximal ausschöpft. So, ne? Und klar, sie schöpfen es halt so konstant aus und auf so einem hohen Niveau, dass man damit rechnen muss, dass sie ihren designierten Mittelfeldplatz dermaßen überperformen. So.
Ja, und sie haben halt noch dieses Problem, also zum einen hatten sie 2 Niederlagen mit drin, die waren einfach unglücklich, die eine war am ersten Spieltag gegen Freiburg, die war auch verdient, die andere gegen St. Pauli, das war eben einfach so ein Spiel, wie es Stuttgart noch mit drin hat, und ansonsten waren es für mich eben die direkten Duelle tatsächlich gegen die Top-Teams, die für mich so ein Argument waren, die da rauszurechnen. Da kann man aber jetzt halt sehr gut argumentieren, dass ja Stuttgart auch gegen Leipzig 2-1 gewonnen hat, aber ansonsten halt gegen Bayern nicht gut gespielt, gegen Frankfurt zwar rein theoretisch zurückgekommen, aber da lagen sie 0-3 zurück, es war ein Freakspiel, aber trotzdem war es eben auch eine Niederlage gegen Leverkusen, dann in dieser Saison das erste schlechte Spiel gemacht, ansonsten ja immer ganz toll mitgehalten, aber in der Regel dann ohne zu gewinnen dann gegen Leverkusen. Und das habe ich da noch mit reingerechnet. Aber ich sehe es eigentlich genauso wie ihr. Also wie sollte man glauben, dass da jetzt jemand anderes noch reinstößt? Die einzigen, die es machen müssten, eigentlich wären der BVB, und der BVB ist meilenweit entfernt. Also von der Spielart her noch mehr als von den Punkten her.
Das ist eigentlich relativ krass, ne? Wenn du das berücksichtigst, was beim BVB alles bis jetzt schiefgelaufen ist und jetzt auch gerade diese Woche, dann ist es eigentlich beeindruckend, dass es nur 7 Punkte sind. So, das ist eigentlich so gesehen sind sie wahrscheinlich noch eine Gefahr für Stuttgart.
Ja, das.
Wenn Johnny Burkhardt mal konstant fit wäre, würde ich den Mainzer noch ein bisschen was zutrauen. Ohne Johnny Burkhardt wird es schwierig.
Weiß ich nicht. Ich finde Mainz. Ich fand heute den Unterschied zwischen Mainz und Werder so krass. Also ich meine, ich habe ja gerade den Schwerpunkt aufgenommen und da hat mir Olli Heil schon auch ein bisschen den Zahn gezogen, dass ich gesagt habe, liegt es nicht auch daran, dass Bo Henriksen so gefeiert wird, dass er halt quasi einfach diese sehr guten Spieler gerade hat mit Amiri, mit Burkhardt. Aber zu Recht kann man da ja darauf hinweisen, also wenn das über quasi mehr als nur eine Saison, sondern über ein ganzes Kalenderjahr gut ist, vielleicht muss man dann auch langsam einfach mal die Klappe halten an meiner Stelle, und da hat er schon einen guten Punkt. Andererseits, dieses Union-Spiel war jetzt schon, also der Unterschied zwischen Mainz und Werder war schon krass. Mainz hatte einfach keinerlei Idee mehr, wie man dann sich Chancen rausspielt, und Werder hatte eine Idee, sich Chancen rauszuspielen, hat die Chancen nicht gemacht und stand hinten total offen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, Werder wäre so wahnsinnig überlegen, Mainz 05, aber ja, ist mir wenig. Und das finde ich bei Freiburg ist aber auch ein Thema. Also genauso wie du es gesagt hast, Martin, es gibt immer Situationen, da könnte was draus werden. Röhl dribbelt da mal an oder Doan hat mal eine Situation auf dem Flügel. Aber insgesamt war es dann schon sehr schwach im Spiel gegen den VfB. Also es ist schon ein klarer Leistungsabfall nach den Top 5 und vielleicht sogar nach den Top 5.
Was halt Du hast halt, wenn du diese Gruppe Mainz, Wolfsburg, Freiburg, Bremen, die jetzt 6 bis 9 sind, wenn du die anguckst, dann hast du sehr häufig Spiele, wo die einfach auch die unterlegene Mannschaft sind oder keinen offensiven Output zustande bekommen. Und das passiert halt Stuttgart beides ziemlich selten. Mhm. Wenn du ein Stuttgart-Spiel guckst, rechnest du damit, dass die genug Chancen für 2, 3 Tore kreieren gegen fast jeden.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das fasst es ganz gut zusammen. Ich denke, jetzt haben die VfB-Fans die Besprechung bekommen, die sie haben wollten. Es geht jetzt dann für den VfB weiter in Bratislava und dann in Mainz tatsächlich. Da könnte man sich weiter absetzen. 1 Punkt Vorsprung sind es gerade auf Leipzig oder ist es gerade auf Leipzig. 4 Punkte sind es auf Mainz 05 und eben auch 4 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Tabellenrang 3. Und für den SC Freiburg wiederum geht es jetzt raus aus einer englischen Woche, die nicht so erfolgreich verlaufen ist. Es gab noch den Sieg gegen Kiel, aber jetzt eben 1:4 gegen Frankfurt und 0:4 gegen den VfB. Und jetzt kommt der FC Bayern nach Freiburg. 27 Punkte sind es für Freiburg, 1 Punkt Rückstand ist es auf den internationalen Wettbewerb aktuell. Damit sind wir am Ende dieser Spiele angekommen, die wir besprechen wollen. Jetzt wollen wir allerdings noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Ich finde, es hat sich so einiges angeboten an diesem Spieltag. Deswegen bin ich sehr gespannt, Miri, was dein MVP geworden ist. Und dementsprechend werde ich dann drauf reagieren müssen. Also, leg mal los. Wer hat es bei dir geschafft?
Man kann eigentlich nur Boadu nehmen.
Ja.
Also, den muss man, glaube ich, nennen, wer nach einer 0-3, wer 0-3 zurückliegt und dann noch 3 Dinger macht. Er ist aber so ein bisschen stellvertretend für die ganze Bochumer Mannschaft, muss ich sagen. Also ich fand auch De Witt hat ein gutes Spiel gemacht. Mir hat auch Sissoko gut gefallen. Also ich finde, da waren ein paar, die positiv aufgefallen sind, aber aufgrund der 3 Tore habe ich mich dann eben für Boadu entschieden. Mhm.
Ich denke, der wäre, also spätestens bei mir wäre er gefallen, wenn Martin ihn nicht dann genommen hätte. Der drängt sich wirklich auf. Aber Martin, wen könnte man denn noch als MVP nennen? Oder willst du einstimmen? Du kannst natürlich auch Boadu sagen.
Nee, ich gebe Florian Wirtz den Tunnelbonus für den Tunnel gegen Itakura. Und auch ein sehr schöner Assist noch dazu. Und ist kein allzu kreativer Pick, aber wahrscheinlich auch bei mir nicht allzu überraschend für viele. Ich sag Florian Wirtz.
Okay, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich Leon Goretzka nehme, aber das ist, glaube ich, nicht MVP-mäßig genug. Also sprich, nimm ihn raus aus dem Team und die spielen ja trotzdem noch ein sehr gutes Spiel und gewinnen das sehr wahrscheinlich auch. Ich muss noch kurz überlegen, nein, dann muss es eigentlich jemand von Eintracht Frankfurt sein, Mario Götze.
Nee.
Nein?
Nee. Dann muss es Essende sein.
Ja, scheiße, ja, du hast recht. Okay. Ich habe gerade ganz freiwillig.
Ich habe 2 Picks gehabt, aber.
Ja, ganz freiwillig. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin selber drauf gekommen. Ihr habt es gehört. Spult nicht zurück. Ich sage Samuel Essende. Ist es. Mein MVP. Always immer hart, Samuel. Miri, wer ist dein Unsung Hero?
Ich habe auch nicht dran gedacht, einfach jetzt davor.
Da habe ich mich schwer getan. Ich habe, ich hatte überlegt, Kretzig zu nehmen, weil der mir ganz gut gefallen hat. Und habe mich jetzt aber doch, er fällt vielleicht nicht ganz in die Kategorie Unsung Hero, aber ich finde, weil man bei der Eintracht dann doch eben immer über viele andere redet, habe ich mich jetzt für Christensen entschieden. Ja, ich finde, dass der überragendes Spiel gemacht hat, die Laufleistung, weiß die Kilometerzahl nicht, aber ich vermute, es ist eine relativ hohe Zahl, und sowohl gut nach hinten gearbeitet hat, als auch nach vorne gut Gas gegeben hat. Und damit der auch mal erwähnt wird und man nicht immer nur über Mario Götze oder einen der Stürmer spricht, nenne ich jetzt mal Christensen. Mhm.
Ist tatsächlich, also am mehr gelaufen ist noch Elias Skiri, der hat die allermeisten Kilometer an diesem Spieltag abgerissen. 13,5 waren es für Skiri und Christensen ist nicht auf der zweiten Seite, deswegen kann ich es jetzt nicht raussuchen, es tut mir leid. Aber er ist auf jeden Fall viel gelaufen. Wollen wir es mal nicht an der Laufleistung aufhängen. Ich dachte, ich kann schnell genug nachliefern. Martin, wer hat es bei dir geschafft? Samuel S&D wäre doch ein super Unsung Hero, auf den kommt sonst niemand.
Ja, ich habe Sieber Joe habe ich ja schon besungen. Das ist so ein bisschen Das ist so ein bisschen mein Problem an der Stelle. Sonst hätte ich.
Aber damit bist du so alleine, dass du ihn wegen mir sehr gerne nehmen kannst. Weil ansonsten höre ich gerade wenig Lob für ihn, ehrlicherweise.
Ja, okay. Ich finde aber auch Tom Bischoff einen ziemlich guten Pick an der Stelle, muss ich sagen. Der hatte nämlich fucking 8 Tackles zu verbuchen. Und war auch so, hat eine, ich habe ja schon gesagt, vertikale Kompa, also viel Raum hinter ihm gelassen von der Abwehr und hatte schon ordentlich Dampf gemacht für die Mannschaft. Aber ja, geteilter erster Platz an Tom Bischoff und Jordan Siebertschau.
Okay, das heißt, du hast schon wieder 2 Picks. Sehr gut. Ja, lass ich dir auf jeden Fall durchgehen. Ich wollte eigentlich als Unsung Hero Olli Baumann nehmen, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn Baumann nicht die Chance in der 13. Minute, glaube ich, pariert, die da Kiel hat und Kiel da in Führung geht, dann fällt Hoffenheim auseinander oder dann schaffen sie es zumindest nicht, so überzeugend zu spielen, wie es jetzt am Schluss dann doch ja der Fall war in Kiel. Jetzt hast du gerade mit Tom Bischoff einen Hoffenheimer gewählt. Ja, doch, ich glaube, ich muss dabei bleiben. Ich finde, Olli Baumann, der bringt einfach eine Stabilität rein. Ansonsten würde sich noch halb St. Pauli dafür anbieten, muss man sagen. Vielleicht Noah Weishaupt sogar noch am ehesten. Das ist echt, das könnte ein Wintertransfer sein, der richtig schnell hilft. Denn du hast es schon im Spiel gegen Heidenheim gesehen, dass viele der Chancen über die Seite von Weishaupt kommen. Ja, aber ich bleibe mal bei Olli Baumann. Der wurde definitiv heute noch gar nicht besungen. Deswegen jetzt dann von mir. So, und jetzt kommen unsere Momente des Spieltags. Miri, was ist es bei dir geworden?
Bei mir sind es die Szenen nach Abpfiff in Frankfurt, auf beiden Seiten. Also, ich finde es fast die Situation bei beiden Vereinen ganz gut zusammen. Die Verabschiedung von Marmoush, also das Feiern des Sieges und die Verabschiedung von Marmoush auf Eintracht-Seite mit den Fans, wo sie sich als Einheit präsentieren und irgendwie sowohl die Fans ihn fröhlich gönnerisch verabschieden, gönnerisch ist irgendwie negativ behaftet, oder? Aber also positiv verabschieden und nicht so dieses, der läuft nur dem Geld hinterher und irgendwie das Ganze negativ sehen wollen. Als auch die Spieler ihn nochmal alle vor die Kurve schubsen und sagen, lass dich jetzt nochmal feiern und so, das fand ich schon ganz gut. Als auch auf der Dortmunder Seite, das war, glaube ich, auch sehr bezeichnend. Ich weiß nicht, wer sich da gegenseitig alles angemeckert hat, aber es waren, glaube ich, einige. Also auf jeden Fall Can Schlotterbeck und noch irgendwie hatten sich, glaube ich, noch zwei kurz vor den Fans, haben sich irgendwie ein Wortgefecht geliefert. Also ich finde, die Szenen nach Abpfiff haben bei beiden Mannschaften ganz gut gezeigt, wie da die Situation gerade ist.
Ja, kann man, glaube ich, wenig hinzufügen. Also die Szenen waren wirklich bemerkenswert und ich finde es gut, dass du auch noch die BVB-Sicht mit drauf nimmst. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und Props an der Stelle an DAZN kann man oft genug auch kritisieren. Aber da, man hat zwar gemerkt, dass es ihnen unter den Nägeln gebrannt hat, endlich in den ersten Werbeblock abzugeben, aber sie sind wirklich lange drauf geblieben bei diesen Szenen am Schluss. Wirklich gut hinbekommen und dann danach auch sehr würdig noch abgefangen mit Interviews mit den Protagonisten beider Teams. Martin, was ist dein Moment des Spieltags? Ist es bei dem geblieben, den du uns im Chat schon geleakt hast am Freitagabend?
War das Gerassier-Ding?
Ja.
Ja, habe ich auch gerade überlegt. Aber das ist natürlich eigentlich, das ist kein so schöner Moment. Es war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Das nochmal, ich weiß nicht, ob wir es vorhin klar gesagt haben, es gab die Szene, dass Gyrassi von Gittens umgerannt wurde im Strafraum, der von hinten kam, deswegen hat es Gyrassi nicht gesehen und sich tierisch drüber aufgeregt. Ich wurde doch umgehauen, ist doch ein Elfer. Ja, aber ist ein Elfer für Frankfurt, wenn dann. Und das gab dann auch noch Gelb, aber ich weiß nicht, eigentlich ist es sehr schade, dass wir durch diesen Bochum-Elfmeter so ein bisschen um den Moment des Spieltags gebracht wurden, weil das wäre ja eigentlich das 3-3, wenn das regulär gefallen wäre, wäre es natürlich auf jeden Fall der Moment des Spieltags gewesen. So ist es so ein bisschen
aber findest
nicht so
du,
geil.
Findest du wirklich lustig? Okay, weil ich wollte nämlich den Elfmeter zum 3-3 nehmen, weil ich nämlich, ich finde nämlich, dass man das unterschätzt. Also es fällt das 1-3 und du denkst dir so, oh geil, das ging jetzt aber schnell, vielleicht geht hier noch was. Es fällt das 2-3 und du denkst dir so, und dann gibt's den Elfmeter zum 3-3 und du denkst dir, und direkt danach kommt aber der Gedanke, scheiße, den muss er jetzt erstmal machen. Und dann macht er ihn aber so gut. Und also ich fand das sowohl von ihm, ich fand ich das sehr gut. Also für, das ist jetzt mein Moment des Spieltags. Ich fand, dass er sehr gut verwandelt war und in dieser Atmosphäre, also das, da hoffst du ja als Fan drauf und man erlebt das so selten, dass das eigene Team als Underdog bei 0-3 noch zurückkommt und dann aber, dass er auch wirklich diesen Elfmeter reinmacht. Also mein Moment des Spieltags. Was ist dann deiner?
Okay, okay. Ich wollte ihn dir nicht spoilen oder madig machen.
Alles gut.
Eigentlich Kramarisches Tor eigentlich. Nach dem Ding unter der Woche.
Ja.
Dass er dann auch noch, aber auch auf die Weise, ne? Er bereitet die Szene vor, kriegt dann den Ball nochmal zurück, lässt dann ein-, zweimal austanzen und schießt dann durch alle durch, inklusive durch den Torwart durch im Grunde. Das war schon, das war eine geile Statement-Aktion so. Ja, das war schon schön.
Ja, das passt allerdings sehr gut. Das war wirklich, ja, du hast es schon schön beschrieben. Er hat im Grunde auf seine eigene Kritik reagiert. Also er hat im Grunde nochmal gesagt, ja, das meinte ich übrigens. Also so müssten wir das eigentlich machen. Ja, okay, sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir es doch jetzt zusammen. Es war ein bisschen im Brainstorming, aber es hat doch gut funktioniert. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mit euch gemeinsam den VfB zu lobhudeln. Das war die allererste Pflicht dieser Sendung. Aber darüber hinaus haben wir es sogar noch geschafft, alle neuen Spiele zu analysieren. Ich danke sehr, sehr herzlich Miriam Scheel. Miri, es ist immer eine Freude, wenn du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mal wieder viel Spaß gemacht und war eine gute Runde.
Das finde ich allerdings auch und das lag natürlich auch an Martin Rafe. Danke dir, lieber Martin. Bucht alle die Spielverlagerung Academy, dann lernt ihr, wie man über Fußball reden kann. Ich werde mich auch damit reinsetzen, da werde ich auch noch so einiges mitnehmen können. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Kann mich meiner Vorrednerin anschließen.
Das ist schön und ich bin sehr froh, dass ihr diese Gäste in dieser Sendung wart und ich bin natürlich auch froh, dass ihr da draußen diese Sendung möglich gemacht habt. Auf rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und empfehlt uns doch sehr gerne weiter. Teilt diese Folge in sozialen Netzwerken eurer Wahl und abonniert auch sehr gerne die Feeds der anderen Formate, denn in der Ligatour geht es ja jetzt weiter mit der zweiten Liga und in diesem Feed dann am Mittwoch mit dem Leverkusen-Schwerpunkt. Ein bisschen Lob gehudelt wird da wahrscheinlich auch werden. So viel kann ich wahrscheinlich schon spoilern. In diesem Sinne, danke, dass ihr dem Rasenfunk zugehört habt. Bis bald, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Uli Hoeneß.